Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir und Philipp Rüegg.
Mit dem Simon Balissa.
Hallo, ich bin Jan Johansen.
Unser Reporter aus Hamburg. Genau, wir haben ja in Hamburg haben wir auch eine Redaktion und die hat mit dem Jan angefangen. Für Galaxus.de schreibt er. Primär kann man jetzt fast nicht mehr sagen, unsere Inhalte werden halt auch gespiegelt und seine sind dann auch bei uns. Und der Jan schreibt sehr oft über Smartphones und damals auch über Windows. Und Windows ist heute unter anderem ein grosses Thema. Im zweiten Teil haben wir dann noch einen Gast, und zwar den Moritz Zumbühl vom Blindflug Studio. Er ist der Gründer und wird mit uns ein bisschen über die Schwierigkeiten und den Werdegang von seinem Studio, aber auch das Problem von der Schweizer Game-Szene, mangelnde Förderung und so reden. Wird sicher spannend. Hey, ich merke gerade, ihr seid alle gar nicht heiser. Ist das schon wieder verflogen?
Ja, bei mir ist es verflogen.
Gestern mit meinem.
Ja, wieso sollte Jan heißen?
Ja, aus Frust! Aus Frust!
Ja, ich bin da bei Fußball ziemlich emotionslos.
Ja, sorry.
Es ist dann eher die Schadenfreude, wenn es quasi der Underdog gegen den Favoriten schafft. So, und dann. ich natürlich jetzt durch euch auch noch die Verbindung jetzt zur Schweiz habe und da den ein oder andere Bezugspunkt habe und ja auch irgendwie, als ich dieses Meme das erste Mal sah aus dem Stadion aus der 89. und 91. Minute, im ersten Moment kurz dachte, ist das Simon?
Ja, ich weiß, du bist ein bisschen schlanker als ich.
Der Simon wäre von Anfang an oben ohne gewesen.
Ja, ich war von Anfang an. Und ich hätte einen riesen Eulen auf der Brust tätowiert. Darum, ich kann aber auch zweimal mir selber schauen.
Ich habe gestern mit meinem Finanztyp geschwind, weil irgendwie irgendwelche Belege müssen anreichen. Und ich habe fast nicht verstanden, weil er so heiser war. Das war lustig.
Ja, ja, aber mir auch. Ich habe am Dienstagmorgen ein Teamleiter-Meeting gehabt und ich konnte einfach nicht reden. Ich wollte aber immer Sachen sagen, die unwichtig sind.
Das ist so. Ja, das war sicher eine schöne Zeit für alle anderen. Also gut.
Ja, es ist, ja.
Also komm, dann erzähle ich doch mal kurz unser Programm. Wir fangen an bei den. Wir machen es unter den News, aber Windows 11 ist vorgestellt worden und jetzt auch schon der erste Build, wo man sich selber installieren kann. Dann reden wir über Sony, wo Housemarque und vielleicht noch ein anderes Studio gekauft hat oder kaufen wird. Und dann Magic Legends, wo wir auch schon darüber geredet haben, wo eingestampft wird. Big Screen.
Bevor das überhaupt
offiziell rausgekommen ist, ja. Ich glaube, Big Screen weiß ich gar nicht. Das machen wir vielleicht spontan. Und in der Spielecke, ja, dort sicher über Super Mario Golf Rush kann ich ein erzählen. Ein bisschen Rage muss ich über Sea of Thieves, über die neue Erweiterung, obwohl die recht geil gewesen wäre. Und vielleicht erzähle ich noch was über den Lego Builders Journey.
Und Dark Alliance nehmen wir gerade mit Magic Legends zusammen. Habe ich nämlich auch noch angespielt, du glaubst auch viel. Das lohnt
top,
sich.
Top. Ja, eben, ob sich lohnt, ist die andere Frage. Aber komm.
Darüber zu reden,
ja, das stimmt. Kommt, dann wechsle ich da mal zu den News über. Windows 11. Jan, du hast einen Artikel dazu geschrieben über die ganzen News. Hast du es dir eigentlich auch schon installiert?
Nee, da bin ich noch nicht zu gekommen, beziehungsweise müssen wir dafür nochmal Hardware besorgen, wenn ich ehrlich bin, weil ich das natürlich auf meinem täglichen Arbeitsgerät nicht draufpacken will.
Ja, du hast einen Mac, genau,
beziehungsweise. Ich habe einen Windows-Rechner zum Arbeiten und ich habe auch noch einen Mac und das haut aber nicht hin. Da muss ich mir nochmal den passenden Windows-Rechner besorgen. ich habe zwar auch schon gelesen, dass es Leute ja geschafft haben, das auf mal Lumia und auf einem Raspberry Pi 4 zu installieren. Ich habe ja auch noch diesen Raspberry Pi 400 hier rumstehen und mache mit dem die eine oder andere Sache. Aber ich glaube, um da jetzt Windows 11 drauf zu kriegen, dafür reicht meine Kompetenz dann doch noch ein wenig. Vielleicht probiere ich es doch noch mal aus, aber
Virtual Machine wäre ja auch noch möglich. Aber genau, du sprichst schon gerade das Thema an, dass es ja nicht überall läuft. Auch dort hast du schon ein Update gegeben. Ich glaube, heute ist schon wieder ein Update gekommen. Die Problematik rührt ja dort daher, dass Microsoft gesagt hat, dass es gewisse Voraussetzungen hat, dass das Windows 11 überhaupt läuft. Ist aber bis heute, also bis dem, wo wir das machen, am Mittwoch, Donnerstag, ich bin gerade verwirrt, welcher Tag es ist, ist immer noch nicht 100% klar, was für eine Hardware-Voraussetzung das Windows wirklich hat. Sie haben einfach fängst ein paar Prozessor und so gesagt, wo es wird laufen. Ja. Und das sind relativ aktuelle. Vielleicht kannst du das noch besser erklären, aber es geht in den meisten Fällen um den TPM-Chip. Das ist ein Chip, der eigentlich auf allen Mainboards drauf ist, die irgendwie aus den letzten 5 Jahren oder so stammen.
5, 6
Ja, ja. Genau, du hast diesen TPM-Chip, der ja für eine Verschlüsselung relevant ist, sozusagen unter den Sicherheitsaspekten. Und da haben sie ja zuerst gesagt, es braucht die Version 2.0. Sag mal, wenn man sozusagen Rechner zu Hause stehen hat, kann man das eventuell nachrüsten. Im Notebook wird das schwerer. Was ja auch noch relevant ist, dass sie sagen, es muss ein 64-Bit-Prozessor sein und kein 32-Bit-Prozessor. Und die Umstellung ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Ja. So dass da dann doch einige Sachen dadurch rausfliegen. Und es ist ja auch immer noch der, ja, wie soll man sagen, der Unterschied zwischen, das sind die offiziellen Anforderungen von Windows, damit Hersteller das benutzen können, das betrifft dann ja eh nur neue Rechner, und der auch sozusagen den Support, den Microsoft bietet, damit das, ja, um zu sagen, ja, das läuft auch wirklich auf dem Rechner und das funktioniert und du hast da keine großen Probleme mit. Und das andere ist ja dennoch so ein bisschen die Geschichte, was bekommen Leute, die, ich sag mal, aus der Bastler-Ecke kommen, was jetzt da ein bisschen unfassend ist, aber sozusagen, die sie selber Hand anlegen, so ein bisschen rumbasteln, und kriegen es dann hin, das wirklich auf einem alten Lumia-Smartphone zu installieren oder auf einem Raspberry Pi und da auch zum Laufen zu bekommen, obwohl das Geräte sind, die diese Hardware-Anforderungen, die Microsoft da ausgegeben hat, bei Weitem nicht erfüllen.
Die Frage ist ja auch, wieso eigentlich? Das ist ja auch nicht klar. Das haben sie, soviel ich weiß, also ich habe das nie gelesen, was denn überhaupt der Grund ist, dass sie das voraussetzen, ob das eben mit Sicherheit zusammenhängt oder...
Das hängt zum einen, begründen sie das mit Sicherheit, das wäre zum Beispiel dieser TPM-Chip, und dann natürlich aber auch mit einer Verlässlichkeit, dass die Sachen vernünftig laufen, dass es stabil ist, dass es nicht zu langsam ist und dass bestimmte Sachen, ja, dass es einfach funktioniert. Da ist zum Beispiel, haben Sie gesagt, 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Speicherkapazität haben Sie übernommen, weil das die gleichen Mindestanforderungen von Office und von Teams sind.
Ja.
So, und damit, dann, damit man einfach weiß, sozusagen, auch diese Programme laufen dann auf Windows 11 sicher. Ne? Nicht, dass du, sonst hast du Leute, die sich Windows 11 holen und sagen, super, das, mein Rechner soll das können und der kann dann auch Windows 11, aber die stellen dann plötzlich fest, dass sie Teams nicht nutzen können, zum Beispiel.
Ja, aber eben, ich habe auch schon gelesen, dass du, genau, einerseits eben, haben es viele natürlich schon auf Geräte installiert, eben, wie du es jetzt auch gesagt hast, aber auch normale Laptops oder Computer, die schon älter sind. Und dass das allenfalls wirklich vor allem die OEMs betrifft, damit die können ihre hohen Kleber als Gerät dann machen, da funktioniert mit Windows 11. Jetzt ist jedenfalls also kommunikativ recht schlecht, finde ich, von Microsoft. Das ist irgendwie, ist ja logisch gewesen, dass das alle ausprobieren und dann kommunizierst mal irgendwie, es braucht dann das, aber völlig unklar. Also weißt du, da könntest du schon meinen, das haben sie sich ein bisschen früher überlegt.
Aber können wir schnell ausprobieren, eben, das Windows 11 kommt ja erst irgendwie... Ja. Ende Jahr raus. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, das vorne auszuprobieren. Wie genau?
Du kannst jeder, der Windows 10 hat, ich nehme an, muss Windows 10, ja, ich. Und dann kannst du unter Insider Preview, also findest du die Einstellungen, am einfachsten drückst du die Windows-Taste und tippst Insider Preview ein und dann kommt schon das Menü. Und dort kannst du dich einfach einschreiben. Du kannst einfach sagen, ja, ich möchte mitmachen. Du musst noch die optionalen Daten an Microsoft senden. Sonst kannst du dort nicht mitmachen. Mhm. Das ist Voraussetzung. Standardmäßig sind sie darum deaktiviert.
Weil ich habe es jetzt noch nicht, aber ich habe irgendwie ausgewählt Beta.
Dann geht es nicht. Genau das habe ich zuerst auch. Du musst den Entwicklungskanal wählen, also den Dev-Channel. Okay. Ja, genau. Beta wäre stabiler, aber das gibt es irgendwie offenbar jetzt noch nicht. Ich habe das auch probiert und es kommt dann kein Update. Sobald du auf Entwickler-Kanal wählst, kommt gerade das Update.
Und kannst du wieder zurück dann?
Ja.
Und merkst, dass das ein Brunnen ist? Ja,
genau, ich habe es schon gemacht an meinem Notebook. Und der Chef hat schon gefunden, so, was spinnst du? Ich würde nie im Leben auf meinem Arbeitsgerät das machen. Aber ich habe einen anderen Computer, das würde schon gehen. Aber ich meine, ich weiss...
Hast du einen Computer, Phil? Nein, drei.
Computers! Aber ich weiss nicht...
Wenn man dann nur neugierig ist und sich jetzt nicht die Preview installieren will, sondern einfach nur wissen will, okay, was sagt mein Rechner und jetzt nicht sich selber in den Einstellungen da in die Tiefe gehen will, um zu gucken, ey, habe ich TPM 1.2 oder 2.0, gibt es ja auch noch ein kleines Programm von Microsoft, was dich da Windows PC Health Check nennt. Ist schnell installiert und ist ein Klick und dann sagt einem das Programm, ob der Rechner nach den Anforderungen von Microsoft für Windows 11 geeignet ist oder nicht. Und da werden einfach diese Regularien angelegt, die sie selber genannt haben. 64-Bit-Chip, 4 GB RAM und so weiter.
Hätte es bei dir funktioniert? Hast du es probiert?
Ich konnte das installieren. Bei mir auf dem Arbeitsrechner sagt er dann, du wirst von der Firma verwaltet, frag die.
Geil. Wie meinst du,
weil unsere Admins da ja auch sozusagen das Update dann erst freigeben müssen. Das heißt sozusagen auf meinem Arbeitsrechner werde ich das nicht am ersten Tag installieren können, wenn Windows 11 da ist, sondern erst, wenn unsere IT das Ganze freigibt. Und dann wird ein bisschen Geduld wahrscheinlich dann noch nötig sein.
Bei mir hat das funktioniert, aber zuerst hat es nicht und danach habe ich natürlich müssen irgendwie schauen, wie dass ich im BIOS TPM kann aktivieren, was dann zu einer Odyssee geführt hat, von BIOS-Update machen, wo letztes Mal ja schon verreckt ist und so. Und danach hat das dann aber funktioniert und dann habe ich irgendwie in einem Untermenü von einem Advanced-Untermenü irgendeinen Klick müssen machen. Das Wunder ist, die Kiste nicht explodiert. Das hat dann aber tatsächlich funktioniert. Also ich habe jetzt irgendwie den TPM-Chip, der läuft jetzt. Aber eben, jetzt müsste es dann funktionieren. Aber das Tool ist tatsächlich so. Also ich kenne fast niemanden, der das funktioniert.
Bei allen gesagt, das geht nicht. Bei mir ist es einfach irgendwie installiert und dann hat es immer wieder installieren. Ich weiß es auch nicht. Ich zeige dir gerade so schön, für die, die das Video schauen, eben noch so ein bisschen von meinem. Ich habe so gestreamt aus Windows. Ja, wir können ja noch kurz erzählen, was es denn überhaupt so beinhaltet. Eben jetzt, also die grössten Sachen, ich meine, es hat optisch natürlich ein bisschen Änderungen gegeben, ein bisschen runter und so. Dann der Export und so sieht ein bisschen neuer aus, kannst jetzt Fenster so ein bisschen mehr gliedern. Alles jetzt nicht so extrem revolutionärs. Ich glaube, das Spannendste ist natürlich sicher so, die besten Titel gegeben hat, ist halt das mit den Android-Apps. Wo ja vor allem gerade jetzt wieder ein Update dazu gekommen ist, was gerade der Dominik geschrieben hat. Man wird können über den Amazon Store, also es ist schon im Windows Store, wirst du die Android Apps finden, aber es funktioniert über den Amazon Android Store. Da gibt es ja auch. Dort muss man dann auch noch müssen, man muss sich dann zuerst.
Das ist ja so bizarr. Ja. Also es geht nicht über den Play Store, sondern über den Amazon Android Store.
Genau.
Also es ist eine Verknüpfung zu etwas, wo eine Verknüpfung macht auf etwas, wo Google, das ist wirklich,
also,
es geht mir nicht richtig in den Grind rein. Aber.
Ja, die haben schon, ich glaube nicht, dass die, der Amazon, ich glaube, der funktioniert ja unabhängig, vielleicht weiss man das ja, unabhängig vom Play Store, da haben die in ihre eigenen Files.
Gell? Genau, das ist so ein eigener App Store von Amazon für Android-Apps, den sie ja auch so ein bisschen aufgelegt haben für ihre eigenen Android-Tablets, die dann ja aber auch keinen Play Store-Zugang bekommen haben, sondern irgendwie anders laufen müssten, weil Amazon natürlich dann wollte, dass die Leute auch in der Amazon-Welt bleiben. Und deswegen haben sie einen eigenen App-Store gemacht und der hat eigentlich die meisten wichtigen Android-Apps drin, aber dann doch so ein paar, die eine oder andere kann dann auch mal fehlen oder nicht da sein, weil das dann doch nochmal ein anderes System ist und wie das gepflegt ist, welche Apps da verfügbar sind. Und trotzdem, und es gab auch schon die ein oder andere App, das war dann aber sozusagen eher so ein Amazon-exklusives Teil, dass sie die dann nur in ihrem eigenen App-Store hatten und nicht in dem Play-Store. Genau. Und dass sie auch manchmal so Aktionen hatten, dass du quasi kostenpflichtige Apps, die gab es dann im Amazon-App-Store mal eine Zeit lang gratis oder so eine Geschichten.
Ja, also klassisch, ein bisschen go zeugeln, ein bisschen Köder auslegen, damit man den Amazon-Store
auch hat. Ja, auf jeden Fall, so wird das laufen. Du musst noch ein Amazon-Login haben. Aber das ist jetzt im Entwicklungsding noch nicht drin, in dieser Version. Das wird dann erst kommen. Und ich weiß auch nicht. Für mich klingt das auch wie bei dir, Simon. Ich finde es schon über zwei Verknüpfungen. Und eben jetzt hätte gerade Google noch bekannt gegeben, dass dann ab Herbst oder ab August alle ihre Apps müssen über ein neues Format haben. Also jeder, der eine neue App einreicht, ab dann muss auf die neue Endung, wie heisst sie schon wieder?
Die alte ist APK.
Genau, und die neue ist
AAB.
Genau, AAB. Genau, was ist die Abkürzung für, jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Android App Bundles, genau.
Ja.
Das wird sein und dann gibt es natürlich jetzt Gerücht, dass das einfach gerade die Antwort sage ich von Google, weil die finden das natürlich nicht so lässig, oder? Darum läuft es vermutlich auch nicht über Google selber. Und dass es jetzt Ihre Antwort ist, dass das ein bisschen schwieriger wird für Amazon. Aber eben allerdings sagt der Unterschied so klein, dass das wenig Umstellung benötigt. Also das heisst, vielleicht wechselt die dann einfach und das wird dann trotzdem drin sein. Ich weiß auch nicht, was habt ihr denn das Gefühl? Gibt es denn überhaupt Apps, die ihr bräuchtet? Also weißt, findet ihr das überhaupt sinnvoll?
Ich glaube, es wird da spannend, wo du Apps hast, die keine oder eine schlechte Webanwendung haben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an Instagram denke, die ja zuerst nur eine App waren, inzwischen gibt es die ein bisschen im Netz, aber da kannst du von den Funktionen her kannst du nicht so viel machen wie in der App selber, wenn du da nur im Browser unterwegs bist.
So, ja, du kannst den Browser umstellen als Mobile und dann geht es schon. Du kannst teilweise Sachen posten auf Instagram mit Workarounds und so, aber wenn das natürlich native geht und du einfach kannst sagen, das ist mein Insta, ich werde jetzt das Bild aufladen, ist das schon spannender.
Ja, so, also da gibt es so ein paar ja, wirklich einzelne spezielle Apps, wo ich sagen kann, ja, dafür lohnt sich das. Und wo man vielleicht auch noch das eine oder andere Spiel, wenn man irgendwie ein Windows-Tablet hat und sich dann das eine oder andere Android-Spiel da installiert, weil es gut ist, nett ist, nicht viel kostet oder gar nichts kostet. Und das ist so das, wo ich mir am ehesten vorstellen kann. Und für alles andere...
Es ist schon ein bisschen nice to have, oder? Einfach. Ja.
Ja, ja so. Natürlich, aber das ist halt immer das Problem, oder? Also wenn das nicht irgendwie wirklich sensationell angebunden ist und die Entwickler das nicht auch irgendwie wirklich brauchen und du nicht dann irgendwie kannst per Drag and Drop zwischen diesen Sachen Daten hin und her schieben zum Beispiel, was ich jetzt mal bezweifle, dass das geht, dann ist der Use Case irgendwie tatsächlich einfach wie nicht da. Ja. Also ich vermisse wenig, oder nein, ich vermisse nichts eigentlich. Also
vielleicht sind es auch wieder sowas, wo man jetzt erstmal denkt, so, was soll das, wofür brauche ich das? Und vielleicht ergibt sich dann in 5 Jahren, dass man denkt, ey, das ist total sinnvoll, das hat sich so weiterentwickelt, dass man das total benutzt, dass man es gar nicht mehr darauf verzichten will. Und ich hatte jetzt das Beispiel, das mir dazu einfällt, in Deutschland sind heute die UMTS-Frequenzen abgeschaltet worden, das 3G-Netz. Wir haben jetzt nur noch das 2G-Netz und 4G, 5G hier. Und da erinnere ich mich noch an da sind damals im Jahr 2000 sind diese UMTS-Lizenzen mit großem Tamtam für viel Geld in Deutschland versteigert worden. Und da hieß es dann immer, ja, und damit kann man dann mit seinem Handy Videos gucken und unterwegs sind ins Internet und das war so damals, dass man dachte, ja, wofür brauche ich das? Was soll das? Und so. Und heute ist das alltäglich und nicht mehr wegzudenken. Und so, keine Ahnung, ob das hier auch passiert oder was sich da noch mit diesen ganzen Android-Apps entwickelt oder ob sich Entwickler, dafür bin ich jetzt auch nicht der Entwickler oder kennen die Entwickler sich nicht, dass man sagt, ey, geil, ich brauche nur noch eine gute Android-App machen und kann mir das für Windows sparen, da noch was extra zu machen. Und
das ist schon auch etwas, was könnte sein, dass man dann sagt, ja, macht einfach eine App und die skaliert dann auch direkt auf irgendwie 16 zu 9 Desktops und so. Oder weißt, das ist ja meistens das grosse Problem.
Ja, aber
ich weiß auch nicht, was Microsoft vielleicht noch mit ihrem Surface Duo, mit ihrem Android-Smartphone vorhaben. So, das ist ja, haben sie gemacht, sieht schick aus. Hat auch so seinen Reiz, aber ist jetzt nicht der Verkaufsschlager bisher geworden.
Ja. Nein, das ist ein Prototyp. Das ist wirklich ein Prototyp, wo du kannst kaufen, aber das ist tatsächlich wahr. Wo alle begeistert sind, wie brillante Idee ist, aber das braucht noch 2-3 Ausgaben, bis das wirklich kommt. Und vielleicht sind sie sich wirklich auf das vorbereitet. Ja, das stimmt.
So, dass da sozusagen das irgendwann eine Verbindung und eine Schnittmenge zwischen dem Windows-Rechner und diesem Smartphone gibt und das über Android auch irgendwie zusammenwächst oder du vielleicht auch als Nutzer dadurch dann einfach eine Nutzungsumgebung hast und dich nicht umstellen musst von diesem Android-Smartphone auf deinen Rechner.
Das ist eh gerade ein guter Punkt. Das finde ich nämlich für das erste Mal, wenn du das Windows ja startest, damit hat ja jetzt die zentrierte Taskliste und die ganzen Menüs und Bedienung, alles ist ein bisschen reduziert, entschlackt. Wirkt sehr wie ein Mobile-Browser, also eine Mobile-Version, weißt, irgendwie, wie man es vom Chromebook kennt oder eben auch ein bisschen irgendwie vom iPad und so. Da merkst du schon, da sind vom reinen, es wirkt ein bisschen weniger wie ein Desktop. Also, nein, das kann man auch nicht sagen. Sonst kommen wieder so Windows 8 Albträume. Aber es ist doch irgendwie, das Startmenü ist jetzt nicht mehr so, so zugemüllt mit Live-Tiles und so, sondern es ist jetzt wirklich, ja, du hast einfach deine Anwendungen dort und kannst deine, all deine Anwendungen anschauen, kannst dich pinnen. Was gibt es noch? Das gibt noch die, die neue Widgets-Ansicht, wo du die Nachrichten und Wetter siehst. Wo dann, momentan gibt es nur so Windows-Apps dort, aber dort wird natürlich die Entwickler dann ihre eigenen können rein tun.
Dann probiert es nochmal, oder? Mit diesen Widgets. Ja, ja.
Also ich muss ihm wohl sagen, der, den es jetzt gibt im Windows 10, das mit dem Wetter, das will ich es jetzt einfach einmal gesehen. Ich klicke von jemand drauf.
Ja, ja, ich auch. Und nachher macht es mir eben Gottverdeckel dann irgendwie da den Edge-Browser auf, wenn ich weiterklicke und dann werde ich schon wieder hässig. Ich vergesse das einfach jeden Tag.
Super Punkt. Nein, aber das ist gut, sagst du das. Das ist nämlich, ich weiß gar nicht, wie es jetzt hier im Windows 10 ist, aber im 11 ist es auch so. Alles, was du öffnest über, über die Windows-Anwendungen, eben wie jetzt die, das neue Widget-Menü, so, öffnet automatisch im Edge, egal ob du Standard einen anderen Browser nicht da hast. Ja. Da bin ich schon gespannt, ob es jetzt da wieder das typische Microsoft-Ding machen, was dich einfach wollt, auf das Zeug lotsen und ob es dann wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr geht, bis du dort selber deinen Browser kannst auswählen. Aber das hat schon ein Geschmäckchen. Ja, und... Absolut. Ja, also sonst, ja, also ich finde es interessant zum Ausprobieren. Wie gesagt, auf meinem Laptop läuft es nicht so super. Aber und ich habe Surface Laptop 3, also könntest du meinen, müsste ja easy laufen. Ist halt, wie gesagt, noch Entwicklerversion. Ja, sonst habe ich noch nicht so viele Änderungen gegeben. Es ist, ich finde die neuen Settings und so sind noch gut, finde ich noch schön gemacht. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen, die Struktur ist jetzt ein bisschen klarer eigentlich.
Also, ich finde es ja noch. Band, beziehungsweise Office haben sie ja jetzt auch angefangen, mit einem Redesign zu versehen, dass das optisch dazu passt. So, das wird noch kommen. Und was ich auch noch spannend finde, ist ja die Auflistung, was jetzt quasi alles aus Windows 11 verschwindet, beziehungsweise was es noch gibt, aber was nicht mehr zum Standardumfang gehört. So Sachen wie Skype, wie Cortana, wie der Internet Explorer, wo man sagt, der gehört ja noch zum Standardumfang. Okay, aber klar, die Umstellung auf Edge kam jetzt erst mit der Zeit. Und dass sie da auch so ein bisschen entschlackt haben und vielleicht auch einsehen, okay, was sind Sachen, die werden dann vielleicht doch nicht so viel genutzt und die weiterhin anbieten, aber sie jetzt nicht mehr von Anfang an mit draufpacken und du gucken musst, wie du sie vielleicht loswirst, weil sie dich immer nerven, wenn irgendwie irgendwelche Benachrichtigungen aufgehen oder...
Ja, Skype, wirklich, fuck me.
Gut, jetzt heißt Teams, wo immer aufgeht. Das ist übrigens auch, das wird ja so wirklich so direkt implementiert sie dann im Neuen mit so einer schicken Benachrichtigung und so. Aber ist jetzt auch noch nicht drin in dieser Vorschauversion. Aber die wirklich setzen voll auf Teams. Das ist witzig, oder? Haben die für das Vermögen Skype gekauft und jetzt pushen sie voll Teams. Und ich finde, vor allem was auffällt an dem System, du merkst einfach schon, die haben jetzt auch ein Jahr im Homeoffice gearbeitet. Und plötzlich gemerkt, ah shit, wenn du zum Beispiel einen zweiten Monitor anhängst und dann abhängst und wieder anhängst, dann musst du die Fenster jedes Mal neu ordnen. Das ist etwas, was doch völlig basic ist eigentlich. Ich finde es so, logisch möchte ich meine Fenster wieder gleich geordnet haben. Das wird jetzt endlich funktionieren.
So ja, es wird auch diese Teams-Integration, was da bisher zu sehen war, wie man da direkt dann aus der Taskbar Sachen starten kann oder antworten kann und das schneller geht. Da freue ich mich richtig drauf, weil ja, wir benutzen ja Teams bei der Arbeit. So, deswegen, das ist so ein tägliches Werkzeug. Ja. Und ich andererseits aber auch sagen muss, privat habe ich Teams noch nicht benutzt. Also einerseits durch meine Rechner, die ich habe, aber das hat mich jetzt im privaten Umfeld auch noch nicht dazu gebracht, dass ich Teams brauche, sodass das vielleicht auch nochmal so einen Unterschied macht, wie man Windows benutzt, ob man das privat benutzt. Oder ob man es zum Arbeiten benutzt. Ne? Wie gesagt, zum Arbeiten wir, ja super, das wird uns total freuen. Aber andere Leute, die dann irgendwie, was weiß ich, mit dem Windows-Rechner hauptsächlich zocken, die nehmen dann eh Discord oder andere Sachen haben gar nicht Teams drauf. Und da ist es dann völlig egal, ob der jetzt Teams oder Skype von Anfang an integriert ist und nervt.
Das ist schon so. Ja, es kommt Ende Jahr. Den genauen Termin haben sie, glaube ich, noch nicht gesagt.
Genauer Termin noch nicht. Sie haben ja gesagt, sozusagen auf Englisch Holiday, was ja sozusagen Weihnachtszeit wäre. Es gab jetzt letztens noch mal jemanden, der meinte, die haben bei der Vorstellung von Windows 11 so oft den Oktober erwähnt, dass es meinte, das würde im Oktober erscheinen. Ich war ein bisschen enttäuscht nach der Vorstellung, dass sie nicht einfach gesagt haben, das kommt am 11.11. Ja. So, das wäre eigentlich das perfekte Datum dafür. Können Sie noch nachlegen, können Sie noch machen, aber das schon sozusagen von rein zu können, wäre natürlich der Knaller gewesen. Und ja, mehr Marketing kannst du für Windows 11 dann gar nicht da machen mit dem Release Day.
11.11, direkt zur Fasnachtsbeginn.
Oh mein Gott.
Und von daher werden wir jetzt einfach ein bisschen abwarten und dann mal schauen, was da, was die nächsten Previews ja auch noch bringen, was sich da dann alles tut.
Ja, ja, voll. Ja. Du, ich lasse jetzt mal installiert und schaue mal, was da noch so kommt. Okay, also kommt dann die zweite News, ist, betrifft Sony. Ich muss das Video noch pausieren da. Und zwar haben die sich jetzt Housemarque gekauft. Das ist ja eh eins von denen. Das ist wieder mal so eins von diesen Studios, wo eh schon so ein bisschen zu Sony gehört hat, wo einfach halt immer Sony PlayStation-exklusive Games gemacht haben. Mit das, wie das heisst, das auf der PS4? Resogun, genau.
Ah, Resogun, das ist ja, stimmt. Und nachher das
Launch-Game
war. Und dann jetzt da der Ding,
das Returnal. Returnal, genau.
Returnal, ja.
Das haben sie
ja, ich habe mich überhaupt nicht überrascht. Nein. Das Einzige, was mich überrascht hat, ist, was die gehören gar noch nicht zu Sony.
Ja, ich bin auch nicht ganz sicher gewesen. Aber ja, die haben es jetzt einfach gekauft und haben Housemarque hat schon gesagt, ja, jetzt planen jetzt natürlich dann noch größere Games, jetzt, wo sie mehr Klötter dahinter haben. Die sind ich irgendwo
Finnen, oder?
Kannst du auch sagen, skandinavisch irgendwo, ja, Finnen, das könnte gut sein. Mhm. Das, genau, das wie du. Ich habe auch gefunden, dass klar, ich meine, vor allem Microsoft, wo links und rechts Studios einkauft, ich glaube, da ist eben Sony schon ein bisschen unter Zugzwang. Ich habe vielleicht Angst gehabt, dass das auch noch unter den Nagel gerissen wird. Aber genau das andere ist, Sony hat zuerst, wo sie den Tweet rausgelassen haben für die Übernahme, haben sie das Bild von Bluepoint aber drin gehabt. Bluepoint ist auch so ein bisschen ein Sony-nächstes Studio. Die haben, das letzte ist Demon's Souls, das Remaster vom...
Das ist mehr Remaster, ja. Ja. Und Shadow of the Colossus haben die, glaube ich, auch gemacht,
ja,
oder?
Genau. Und ja, die werden wohl dann wohl die Nächsten sein.
Ja, wäre sicher. Ich meine, das macht ja dann vielleicht das Sinn. Die werden aber wahrscheinlich ja dann nicht. Also, das ist dann ihr Game. Alte Games nehmen, den Kern rausschälen und dann nach einer neue Grafik drüber legen und das können sie und machen sie sehr gut. Ich habe Demon's Souls nicht gespielt, aber Shadow of the Colossus und Ico habe ich beide nochmal gezockt. Ich muss sagen, das ist top. Ja. Wirklich top gemacht gewesen, wie sie das können. Und ja, ist jetzt dann auch keine Überraschung, wenn sie die auch aufkaufen.
Ja, voll. Ja, jetzt sowieso nicht mehr. Ja, nein, aber ich glaube, die müssen auch wirklich auch ein bisschen. Also jetzt, wo halt Microsoft auch gesagt hat mit diesen Bethesda-Sachen, da wird einiges exklusiv sein, wenn nicht alles.
Ich glaube, haben wir vorausgesagt.
Ja, ja. Da müssen sie jetzt auch mal ein bisschen liefern. Und ich glaube, da musst du ein bisschen die sicheren Sachen haben. Die tust du jetzt vermutlich mal so ein bisschen, okay, die nimmst du jetzt ein bisschen näher zu dir ran, da nicht, dass die auch noch weglaufen. Ja, genau. Okay,
dann kannst du auch nochmal sogar zumindest so ein bisschen den Bogen zurück zu Windows 11 wieder spannen, wenn man jetzt mal Sony und Microsoft da als Konkurrenten sieht. Weil zu Windows 11, die haben natürlich auch sozusagen die Xbox oder mehr Gaming und Xbox-Integration und auch das Xbox Cloud Gaming. Doch, heißt es doch mal. Dass du ja wirklich dann die ganzen Konsolenspiele auch auf den Windows-Rechner mit Windows 11 ziemlich unkompliziert spielen kannst. Ja. Ist natürlich auch was Sony da auch nochmal wahrscheinlich mehr unter Druck setzt oder dazu verleitet, sich da so ein paar Sachen zu sichern.
Ja, absolut, das ist genau das, weil du brauchst gar keine Xbox, also die Xbox brauchst du nicht mehr. Wenn ich einen PC da habe, es gibt keinen Grund mehr für mich, eine Xbox zu kaufen.
Es gibt unheimlich wenige Ausnahmen, ja.
Und also es gibt eigentlich es gibt ein paar Ausnahmen, gibt es bestimmt, aber ich kann alle Games auf meinem Gaming-PC Day One von Microsoft spielen, die Exklusivtitel, und das ist noch in geilerer Grafik oder in der Grafik, die ich will, also sprich, will ich mehr Frames per Second oder so, also das ist ja, nein. Und dann muss Sony sich irgendwie die Exklusivität wieder zurückholen. Haben sie schon, also sind schon viele Exklusivtitel.
Ja, aber ich glaube, die haben auch gemerkt, dass der PC jetzt eben doch wieder wichtiger wird. Ich meine, der ist ja wirklich lang verschmäht worden von, also die Konsolen machen ihr eigenes Ding, und jetzt, wo sie eben Days Gone auch ihre wirklich PlayStation-Exklusive plötzlich auf den PC bringen, das ist spannend, ja.
Ja, das wird schon spannend, ja.
An dort, was ich noch gar nicht gesagt habe, das Auto-HDR, das finde ich natürlich noch geil. Die Xbox kann das ja auch schon, die neue. dass sie Games, die kein HDR haben, bekommen automatisch HDR, so nachgerüstet. Und das, das Feature kommt auch mit Windows 11. Das finde ich noch geil. Das ist cool. Haben sie, glaube ich, mit Skyrim haben's kurz gezeigt. Das hat so nicht so spektakulär ausgesehen. Kannst du nicht mehr hören?
Kann ich nicht. Ja, nein.
Komm, Magic Legends haben wir da noch. Das ist auch spannend. Wir haben beide das Preview oder so gespielt vor ein paar Monaten. Ja. Jetzt wird schon eingestampft.
Ja, sie haben Magic Legends ist so ein Diablo-Klon von, ich weiß gar nicht von wem. Es ist irgendwie unter dem Hasbro. Also, es ist ein bisschen kompliziert. Magic the Gathering gehört zu Wizards of the Coast und das gehört zu Hasbro. Zu Wizards of the Coast kommen wir nachher schon an. Und die haben halt dann auch ein Diablo-Klon in Auftrag gegeben und haben den dann auch veröffentlicht von einem Studio, wo so Sachen eigentlich kann. Ist noch witzig gewesen, aber halt einfach ein Diablo-Klon brauche ich nicht nochmal einen. Ich warte lieber aufs neue Diablo. Und natürlich immer mit, also schon Day One fast, ist dann Kritik, wo sage ich Pay to Win, weil natürlich gewisse Sachen noch hast können, irgendwie im Shop kaufen und so. Es war massiv buggy gewesen, es ist einfach in der Beta rausgekommen. Und jetzt haben sie für ein paar Tage oder vielleicht sogar gestern oder vorgestern bekannt gegeben, hey, es kommt nie aus der Beta raus, es wird eingestampft. Zugleich ist jetzt aber Dark Alliance rausgekommen. Nicht ein Diablo-Klon, aber auch ein Action-Rollenspiel im Dungeons and Dragons-Universum, wo auch zu Wizards of the Coast gehört, wo auch ein hoher Buggy-Ding ist, wo ich auch das Gefühl habe, irgendwo muss dort auch das Pay-to-Win noch versteckt sein. Ich habe jetzt einfach ein, zwei Dungeons oder so gespielt, oder nur fängt der erste, wo sehr, 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 sehr ähnlich ist, wo ich mir denke, ja, wieso machen die Dark Alliance und das Magic? Sind gut, das sind zwei verschiedene Universen. Es sind andere Mechaniken. Dark Alliance ist halt so Third Person und Magic ist so Hack'n'Slash mit der Maus und Tastatur gewesen. Aber beide Games nicht der Rede wert. Ich weiß nicht, vielleicht widersprichst du mir, aber ich denke es nicht. Viel vereinigt sind wir uns einig. Es sind wirklich einfach zwei Spiele, wo völlig, also es ist egal, du hättest irgendein Universum können drüber stülpen, es ist einfach alles schon da gewesen und vielleicht zwei, drei coole Ideen, aber der größte Teil schlecht kopiert und nicht fertig umgesetzt. So. Also,
ja, vor allem, ja. Ich habe noch, es sind glaube ich auch andere, aber irgendwie, weißt du, von Wizard of the Coast, ich glaube wirklich, die sind einfach so ein bisschen, wirklich einfach Masse. Einfach, man muss da rausbolzen und ich meine, eben Dark Alliance, das ist ja, das hat es ja mal gegeben. Was ist das? Xbox-Game oder so? Ja, Baldur's Gate, Dark Alliance oder so. Aber ich bin auch wie du, ich habe ein paar Level gespielt. Ich finde es noch easy, aber ich meine, wir können es eben hier schon eigentlich besprechen. Oder wir können ja gerade unsere Spiele wechseln. Ich wechsle unseren Screen, ihr bleibt am gleichen Ort.
Das ist gut, ja, wir wechseln damit gerade den Spiele.
Genau,
ja, stimmt,
weil
ja.
Einfach, ich wollte das auch noch kurz besprechen. Ich habe es natürlich gespielt und mit einem Kollegen auch, weil es ist im Game Pass gewesen. Das hätte ich sicher niemand gekauft, sonst vor uns. Ich finde es rein grafisch eigentlich noch geil. Es ist so ein Koop-Fantasy-Game. Du kannst fast vier verschiedene Figuren wählen. Ich habe da elf.
Ja, aber Pre-Made-Figuren. Ja. Also es hat nichts, also ja, so ein bisschen wie Diablo oder so. Du hast halt dann deinen Barbar und deinen, nicht mal einen Spellcaster hast du im Moment. Ja, also, ja. Es ist so ein bisschen,
und dann bashst du dich durch die Levels, durch möglichst irgendwelche Goblins runter, wo manchmal KI komplett aussetzt und sie einfach nur stehen bleiben. Aber weißt, rein sonst, ich finde, mit meinem Elf ist so ein Schurke, das prätscht schon noch recht rein. Aber es ist so unglaublich.
Ist wieder, manchmal hat es mega Umf, manchmal überhaupt nicht. Ich habe sich mit dem Hammer genadert und manchmal denkst du, yes, geil, fliegen alle weg. Du machst genau das Gleiche und irgendein Soundeffekt spielt nicht ab, weil es buggy ist und es macht einfach so puff.
Eben, buggy. Buggy ist mega. Wir sind nachher schlussendlich, ich habe den einen Dungeon dann ein zweites Mal gemacht mit meinem Kollegen und dann sind wir einfach, ich bin einfach irgendwo in der Luft ein bisschen geschwebt, dann wieder runtergehauen, dann ist er zu nahe zu mir angekommen, hat es auch reingesogen, wir sind einfach nicht rausgekommen. Und der Witz an diesem Game ist, das ist so ein Loot-Game, aber du kommst den Loot, du kommst ihn über, aber du kannst ihn erst Ende der Runde ausrüsten. Dabei.
Und ja, aber das ist das Gleiche bei Anthem. Ich komme wieder zu Anthem zurück, das war bei Anthem auch so gewesen, und das hat mich am meisten geschlossen und das ist da wieder das Gleiche. Ja. Du siehst zwar wenigstens, was du dann am Schluss bekommst, aber du kannst nicht gerade irgendwie deinen geilen, fetten Helm anziehen und die Rüstungen sehen ja dann auch gar nicht mal so geil. Ja. Also gut, vielleicht ist es in einem Higher Level schon, aber ja, absolut weirde Mechanik entscheidet und so findest du, ja, das ist nicht fun. So.
Ich finde, das hätte immer in einer Early Access rausgekommen, das wäre völlig okay gewesen. Weil wir haben es eben das zweite gegamed und dann ist es schon viel geiler. Du kannst also Kombos machen miteinander und ich finde eben, es spielt sich geil. Coop ist immer lustig, aber was mir wirklich am meisten aufgefallen ist, ist, dass das Kampfsystem ist so weird. Es fühlt sich so, du fühlst dich wie so langsam an, so, es ist so gehemmt.
Weißt du, das hat offenbar auch mit den Servern zu tun, die mega laggy sind und weil die irgendwie sich entschieden haben, dass nachher die Inputs zwischen den Servern geschickt werden und irgendwie erst dort ausgeführt werden und nicht bei dir. Also das habe ich mal irgendwo gelesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich also jetzt bei mir ist es auch so vorgekommen, aber nicht immer. Und das will schon darauf hinweisen, dass der Netcode irgendwie oder die Server halt irgendwie langsam sind. Oder?
Sehr zäh. Es hat sich sehr zäh angefühlt. Ja. Sodass du, manchmal musst du wirklich, wenn du dreimal drückst, hast du das Gefühl, jetzt kommen genau die, egal was du dazwischen drückst. Es gibt ja Games, die das machen, aber du das wirklich ziemlich so sperrig. Dark Alliance.
Dark Alliance ist keine Empfehlung. Ihr könnt es aber, wenn ihr den Game Pass habt, gerne mal runterladen. Das sieht schön aus. Die Welt ist cool und so.
Mein Kollege, kann mir das noch empfehlen, würde aber garantiert noch ein paar Updates abwarten.
Ja, vielleicht ist es in einem Jahr zweimal etwas, das könnte schon sein. Aber ich meine, im Moment, ich komme gerade aus Deep Rock Galactic mit den Kollegen.
Alles
das
besser.
Ist mir so kein Vergleich. So.
Ja, der Jan kann es ja auch auf seinem über Cloud Gaming. Kannst du es ja auf deinem Mac mal probieren.
Ich habe ja das erste Mal Stadia ausprobiert und war doch recht angetan, wie gut das doch läuft. So,
ich finde, Stadia läuft einfach ein bisschen besser, finde ich, als Xbox Cloud Gaming einmal bei mir.
Und, aber sonst, ich musste nur gerade daran denken, wo ihr über Magic und so geredet habt, wo ich dachte, die hätten bei den Karten bleiben sollen, also bei den richtigen Karten.
Ja.
So, das hat damals, es ist bei mir ewig her, dass ich das gespielt habe, das hat damals Spaß gemacht. Und ich weiß, es kam irgendwann mal ein Magic-Spiel für Android raus. Und das war auch, es war langweilig. Also, beziehungsweise es zog sich, weil es waren immer, wenn du eine Karte ausgespielt hast, das war immer die gleiche Animation und sie hat ewig gedauert. So, und dadurch war das irgendwie nicht spielbar.
Das sind die Planeswalker-Dual-Geschichte gewesen.
Ja, genau,
die haben jetzt aber auch noch als Online, also sie haben, bei Magic, wo du kannst Karten spielen, gibt es zwei Online-Games. Es gibt eins, was so ein bisschen Hearthstone-mäßig gemacht ist, wo aber nicht alle Karten drin sind, wo aber recht populär ist, wo du aber dann nicht kannst Karten tauschen. Und dann gibt es eins für die Nerds, da musst du mehr so ein bisschen in Excel-Tabellen rumwühlen, um deine Karten dann zu finden. Das heisst Magic Online with Digital Objects und dort sind alle Karten drin. Kannst auch tauschen und so, aber auch dort zocken sie wieder ab mit Sachen. Also sie zocken eigentlich bei jedem digitalen Ding, was sie rausgeben, zocken sie die ab. Und dann mit den Karten, weil ich spiele wirklich, ich habe jetzt wieder ein bisschen angefangen Magic spielen, haben sie jetzt auch angefangen mit so Special Editions, wo du nachher einfach irgendwie 5 Karten kannst kaufen, beschränkte Zeit lang, kannst die eintragen, einen Tag lang, und dann nachher kannst du 5 Karten für irgendwie 100 Stutz dir ziehen. Und ich meine, das ist dann wirklich einfach, das ist dann eine Frechheit. Das ist wirklich nur ein Karton, wo irgendwie ein Künstler wahrscheinlich unterbezahlt, die gemalt hat, und dann nachher tust du noch ein bisschen Silberfolie drüber, und dann verhökerst du das Produktionskosten, vielleicht 50 Rappen. Verhücker ist noch nicht der Fans für 100 Stutz.
So krass Gelddruck, also mit diesen verdammten Karten.
Das ist echt eine Gelddruckmaschine und das finde ich nicht recht, aber ich finde das Game eben trotzdem immer noch hure geil. Mit Kollegen ansitzen, ein Bier trinken, ein paar Päckchen auftun und nachher Magic spielen, wenn es ein gutes Set ist. Und da muss man sagen, sind sie eben dann schon wieder gut drin. Die Mechaniker, die so alt sind und sie wissen, was gut funktioniert und was miteinander funktioniert und so, das ist auch immer ein bisschen auf und ab, aber ein geiles Set spielen mit Kollegen ist hure geil. Also das, darum, ich bin ein bisschen angefixt, ich bin ein bisschen ambivalent gegenüber dem Ganzen eingestellt.
Ja, du. Das ist ein bisschen unsympathisch. Aber ja, du, ich finde auch, das Game an sich ist natürlich geil. Das andere, was ich noch habe, wo ich zuerst gelobt habe, ich habe höchst und tiefst gehabt. Sea of Thieves, der Pirates Life, ist so die Erweiterung, die jetzt gekommen ist, mit Season 3, gratis für alle natürlich, die es haben. Und dort ist eben so der Crossover mit Pirates of the Caribbean. Und das sind dann so 5 Tall Tales, so wirklich so grosse Questreihen, die du auch alleine spielen kannst. Ich habe die erste Mal durchgemacht. Geht mit Checkpoints und eben dann kommt es. Die ganzen Quests sind wirklich einfach nur geil. Also so coole Location und erzählt eine lässige Geschichte. Jetzt nichts weltbewegend, aber ist doch mal irgendwie, tauchst mal ab zu irgendeinem Schiff und dann mit dem Kompass vom Jack Sparrow oder der Wegweiser. Ist wirklich witzig mit Krakenfights und so. Ich habe dann, weil die gehen schon so 2 Stunden und Sea of Thieves ist halt eher ein langsames Game, du musst auch immer noch irgendwo hinsegeln und so. Dann habe ich die eine Quest, habe ich dann mal in der Hälfte, und ich war halt oben um 10 Uhr, habe ich aufgehört, am nächsten Tag wieder angefangen. Dann musst du wieder auf dein Schiff, dort kannst du die Quest wieder anfangen, dann kommst du die Items wieder rüber und dann musst du halt wieder dorthin segeln. Für das hast du mal eine Viertelstunde, vielleicht eine halbe Stunde, wenn der Wind scheiße ist. Und dann dort musst du runtertauchen, da bin ich dann alles runtergetaucht, dann sind aber gerade noch zufällig ein paar andere Piraten gewesen, weil nicht alles von dieser Quest ist instanziert. Und dann, ja, sonst bekämpft man sich ja auch immer da, und ich das Gefühl hatte, wir haben ja alle nichts. Aber natürlich haben sie mich dann gerade irgendwie abgeknallt und dann, hey, dann bist du wieder zurück. Und dann, genau, mein Schiff ist, glaube ich, hat noch Leck geschlagen und ich habe gefunden, ich flick's doch nicht, ich tauche ja eh da runter. Aber weil es natürlich dann kaputt war, hat es mich nicht gespawnt wieder auf dem Schiff und dann bin ich wieder am Strand gewesen, habe ich wieder hin müssen, wieder müssen runtertauchen, dann haben sie mich nochmal umgelassen, Spiele nochmal machen. Und dann nachher bin ich aber irgendwie nicht reingekommen, weil ich das Zeugs nicht gefunden habe und irgendwas habe ich sie dann endlich fertig geschafft, da der Boss dort. Bin irgendwie rausgeschwommen und dann gemerkt, irgendwie, die Quest ist nicht fertig. Im Internet das Let's Play geschaut und dann gesehen, ich hätte irgendwie, du bist ja unter Wasser in einer Höhle und das wechselt immer ab, da ist irgendwie Luft drin und da ist wieder Wasser und dann musst du so eine Wassertüre abschiessen, damit du durch kannst tauchen und so. Und ich bin dann irgendwo so einem One-Way-Ding, ich bin irgendwo raus und habe nicht mehr zurück können. Und dann einfach gemerkt, ich hätte dort 20 Meter ums Eck noch müssen irgendwie 3 Statuen verschiessen. Aber ich bin nicht mehr zurückgekommen. Und dann einfach so, also, ja.
Also, Buggy.
Ich weiss nicht, ob die das nicht daran gedacht haben, dass man dort dann einfach kann vorbeischwimmen kann, weil ich meine, ich habe die schon gesehen, die Figuren. Und aber ich habe nicht gefunden, ich muss sie jetzt abschiessen. Bin einfach weitergegangen und dann am Schluss wie ein Dödel dort gestanden und nicht mehr zurück können. Jetzt haben sie es mittlerweile gepatcht und jetzt kannst du, es hat immer so Statuen unter Wasser und du musst dann zu so einer hin und dort steht ein Resume-Checkpoint. Hey, ich habe schlussendlich irgendwie doppelt so lang gehabt für die hure Quest-Reihen, aber dabei wäre sie eigentlich nur geil, weißt du, es ist einfach, du weißt einfach oft nicht so genau, was machen und sonst, das ist noch schade, sonst finde ich Sea of Thieves wirklich geil, aber ja. Yeah. Anyhow, mein letzter Super Mario Golf Rush ist für die Switch rausgekommen, habe ich noch gespielt, ist so ein bisschen wie, kennt ihr es, wie hat es Tennis geheißen das letzte? Das hat doch auch Tennis Rush oder so etwas geheißen. Okay. Irgendwie, aber auch, es hat auch vor einem Jahr zwei so ein Super Mario Tennis gegeben. Habe ich noch recht geil gefunden, auch Kampagne habe ich eigentlich noch witzig gefunden dort, so Duelle.
Ja, die sind natürlich immer witzig, vor allem wenn du mit Kollegen spielst, das ist immer der Witz an denen, also ja.
Du, genau, sprichst das Richtige an, aber im letzten habe ich Kampagne witzig gefunden. Die war kurzweilig, aber doch noch coole Bossfight. Da ist die Kampagne komplett verpüchst. Also ich finde sie voll langweilig. Du bist irgend so ein Dummdödel, irgend so ein Mi, musst halt wählen. Du lebst irgend so einem komischen Golfcampus mit anderen Super Mario, aber nur so diesen Super Mario B-Klassfiguren, also natürlich nicht Mario selber und so. Wohnst du der wohnt vermutlich in einer Villa, also im Schloss hinten dran. Und du golfst einfach ein bisschen mit denen. Und es ist überhaupt nicht vom das ist eine mega langweilige Kampagne. Es gibt einfach gar nichts Spannendes. Und vor allem, wenn du so Golf-Story mal gespielt hast, so ein Pixel-Game, grossartig. Das ist ein grossartiges Golf-Game.
Zocken, ja.
Darum, da, Kampagne für nichts, erklärt er einfach die Golfmechanik. Und, aber auch die, es ist easy. Ich finde eigentlich so Golf-Games noch geil, aber das, ich finde es ein bisschen langweilig, wirklich. Und es ist wirklich darum, wie es Simon sagt, ja, mit Kollegen ist es witzig. Allein ist ein Scheiss-Dreck. Aber mit Kollegen.
Es gibt ja dann so einen Modus, wo du dann anstatt, dass du teleportiert wirst zum Ball, musst du noch wieder dahin säckeln. Und
genau.
Gibt dann so ein bisschen, also ich habe nur ja. Reviews geguckt, ich habe es nicht gespielt. Aber es gibt dann so ein bisschen ein Mario Kart Feeling, weil du dann nachher nicht.
Nur mit diesen
geil. Halt einfach dann zu deinem Ball dahin säckeln und so. Und das erinnert mich letztes Mal an Play Golf with Your Friends an der LAN gespielt. Ja. Das ist auch huere verreckt lustig. Aber, genau, das ist ein Schade, wenn, die Frage ist, muss man die Kampagne spielen oder
nein.
Ist es einfach ein geiles Game, wenn du Kollegen zuhause hast an einem Screen? Oder?
Ich finde aber auch da nicht so geil. Also wenn ich es nur, ich habe es schon online gespielt und sonst nur mit Bots, um mal schauen, wie es ist. Es heisst Speed Golf, ich weiß es gar nicht, aber du startest alle zusammen. Golf, ja. Alle starten zusammen, schiessest den Ball und dann rennst du den Ball noch, oder? Ich finde, das hat im Fall den Nachteil, dass du nicht siehst, die schöne Ansicht, wo dein Ball hinfliegt. Das gehört ja eigentlich im Golf dazu. Du schiessest ihn und rennst gerade los. Du siehst gar nicht, wie er landet. Selbst wenn er reingeht. Das ist so ein bisschen, funktioniert halt nur so. Und dann hast du halt Ausdauer, oder? Die kleineren Figuren, so Mario, haben ein bisschen mehr Ausdauer als so der King Bomb, oder wie der heisst da.
Bo-Omb
vermutlich, ja. Und dann haben alle noch so Special Moves, oder Mario kann so rumgumpen oder kann sich mit seinem Stern, dann kann er durch alle durchsäckeln, wie man es halt kennt, und ist schneller. Und dann, ja, du hast deine verschiedenen Schläger und so. Aber eben Speed Golf ist noch witzig, und dann der, der nachher in der zweiten Runde startet, nachher so der, der als erstes gelocht hat, also der, der am schnellsten, die wenigsten Schläge, am schnellsten den Ball eingelocht hat, der kommt als letztes Traben schlagen nachher. Der hat dann wie so einen 15-Sekunden-Timer, während die anderen schon schlagen
können. Ja, Handicap halt, oder?
Ja, genau. Und dann kannst du den anderen möbeln, das ist noch witzig. Und dann gibt es noch den Battle-Modus, oder wie der heisst. Der bist wie so auf, in Arenen, weißt du, wo so Zeug so am Boden runterfliegt, genau. Bomben und so. Aber der ist einfach schon sehr chaotisch. Also der ist mal noch so witzig, aber insgesamt sehr chaotisch. Ich muss sagen, ich finde das ganze Package so ein bisschen, das ist auch nicht ein bisschen enttäuschend. Das ist so ein bisschen, hey, also Larifari, du weißt einfach, ja, jeder, der das die kauft, der kauft wegen Multiplayer, der will etwas Neues Multiplayer mit Mario, zieht immer ein bisschen. Aber ein sehr dürftiges Paket, finde ich. Also einfach inhaltlich schwach und ideenmäßig schwach, nichts wirklich Neues. Es ist einfach easy. Wenn du ein Golfgame suchst mit Multiplayer und Mario-Welt geil findest, ja, ja, dann ist das easy. Aber vermutlich das, was du gesagt hast, Golf with Friends, tausendmal geiler.
Sehr gut. Ja. Dann haben wir jetzt doch tatsächlich den ersten Teil, glaube ich, abgeschlossen, oder Phil? Ja. Und gehen nachher zu unserem Gast über. Jan, danke vielmals. Bist du dabei gewesen, das erste Mal? Eine Premiere?
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Absolut.
Genau. Und dann noch der zweite Teil mit dem Moritz von Blindflug über die Schweizer Game-Szene.
Und ich verabschiede mich dann übrigens auch von dir, Jan, da in die Ferien. ich bin in den nächsten zwei Wochen dann nicht mehr dabei. Zwischen denen für euch als Information. Mein Mindset ist schon der Ferien.
Alright. du musst noch mehr Zombies geben in die Woche und dann erst dann darfst du die Ferien. Also, in dem Fall bis später und Jan, genau, bis zur nächsten Sitzung.
Bis dann, ciao.
Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil vom Digitec Podcast und wie versprochen mit unserem Gast Moritz Zumbühl. Herzlich willkommen.
Hoi, danke für die Einladung.
Ja, schön bist du gekommen. Genau, der Moritz, er ist der Gründer und CEO vom Blindflug Studio, eines eben von der ältesten, wir haben es gerade vorhin gesehen, eines von der ältesten, kann man sagen, Game Studios in der Schweiz. Und zusammen mit dem reden wir über die Schweizer Game-Szene, was läuft, was nicht so läuft, was harzt, was gut läuft und du bist ja wirklich schon so lange dabei und hast schon sehr vieles erlebt. Du hast auch letztens eben einen Artikel dazu geschrieben, glaube ich, auf LinkedIn, wo so ein Wellen geworfen hat, wo eben beschrieben hast, eure Ups und Downs jetzt mit Blindflug. Ich mag mich noch erinnern, dort, wo ich noch bei Watson geschafft habe, habe ich mal den Artikel geschrieben über euch. Ist das euch das erste Game dort gewesen, oder?
Nein, es war unser erstes Game aus Blindflug gewesen, aber nicht unser erstes gemeinsames Game, ja, genau.
Genau, weil ihr habt ja, Blindflug ist ja aus Feinheit
entstanden, genau.
Richtig, oder? Und Feinheit ist eine Werbeagentur.
Richtig, so sagen, Kommunikationsagentur,
ja.
Genau.
Ja. Und genau, First Strike, mag mich noch erinnern dort. Und genau, wer das schon mal gespielt hat, dort gibt es jetzt auch viele Abkopplungen gemacht. Und das Remaster ist etwas das Aktuellste von dem, oder?
Das Remaster ist das Aktuellste, respektive wir haben gerade vor ein paar Wochen noch ein Update für das Evolution veröffentlicht, das erste. Content-Update für die Frei-Version und wir sind auch mega an dem am Arbeiten, also stay tuned, da kommt eine ganz grosse Kiste.
Aber genau, dann erzähl doch mal, eben das hat mit dem First Strike angefangen und ihr habt das eben immer gemacht als Feinheit, das ist immer noch, das ist beide Firmen gehören ja auf eine Art zusammen, oder?
Nein.
Aber ihr habt, aber ich meine, ihr seid im gleichen Büro zumindest gewesen, genau. Bist bei beiden der Chef. Ist das richtig?
Das ist immer ein schwierig. Chef,
bei beiden mit drin.
Mit sehr flachen Hierarchien. Ich bin mit meinem Geschäftspartner bei beiden Firmen der Hauptaktionär, das ist korrekt, ja.
Und genau, du
aber
hast
wie, Chef, wie so definitiv nicht der, der am meisten weiss bei beiden Firmen.
Und genau, erzähl du vielleicht mal ein bisschen. Ja. Ihr habt ja jetzt mehrere Games rausgebracht. Eben, zum Teil sind es einfach, ich glaube, Games, die ihr Spannung gefunden habt. Zum Teil sind es Auftragsarbeiten gewesen, was ja auch sehr verbreitet ist in der Schweiz.
Absolut.
Und ja, eben, also, wie hast du das so erlebt? Oder was ist, wie ist das gelaufen? Wie ist es mit dem ersten Game gelaufen?
Ja, also, eben, ich weiss nicht, dass es nicht langweilig ist für die Leute, zum erzählen, ist, ja, ist noch schwierig für mich, aber ich probiere es mal schnell anzufangen. Also, mal erstens müsst ihr wissen, ich bin Programmierer von Haus aus, bin mega Gamer, ich bin so einer von diesen ganz komischen Mac-Gamer. Ich habe in der europäischen Mac-Gaming-Szene in meinen Teenie-Jahren mich viel gemacht. Ich habe LAN-Partys mit Mac-Only in den 90er-Jahren organisiert. Ich war so ein Steve Jobs-Anhänger und habe wirklich einfach auf dem Mac gamed. Nur, also ihr lacht euch jetzt natürlich alle krumm. Das ist ja so, es hat ja nicht viele Mac-Games gegeben.
Alle angewidert.
Alle angewidert, genau, das ist schon richtig. Aber eben, also zum Organizing, Gaming war mega wichtig für mich. Ich bin mit 16 mit dem Computer im Koffer im ICE gestiegen und auf Deutschland Mac-Gamers treffen. Mit Macalodion.de gemacht als Szene. Und ja, ich habe Informatiklehre gemacht, wollte studieren, dann das Feinheit-Ding angefangen mit vier anderen und ich mir gedacht, das geht eh die Hose mit 21. Vier Jahre später haben wir 20 Angestellte gehabt und ja, es ist halt explodiert und ich habe immer gamed, wenn ich 20 Stunden geschafft habe, noch irgendetwas gamed, dann auch einen PC gehabt, by the way, muss man dann auch noch sagen, irgendwann habe ich es drum ausgehalten. Und ich habe dann haben wir angefangen, Games in der Werbekampagne zu machen und ich habe nie daran geglaubt, dass man richtige Games in der Schweiz produzieren kann. Es gibt auch den Silve von der Pro Helvetia, der mich immer zitiert, an einem Workshop von etwa 12 Jahren. Spiele in der Schweiz machen funktioniert eh nicht, alles zu teuer, blablabla. Er zieht mich jetzt noch immer damit auf, dass ich das dann gesagt habe. Ich gebe es zu, ich habe es dann gesagt. Dann damals also eben, Geschäftspartner.
Zum kurz unterbrechen. Nur zum Grund, das heisst, ihr habt eben schon Games gemacht.
Aber ja, aber auch so kleine, blöde Flash-Spiele, oder? Dazu mal ganz so. Am Anfang. Und dann hat mich wirklich ein Geschäftspartner wie Feinheit Atomaligen gepusht, Games zu machen. Wir haben einen Auftrag reingeholt, wir sind komplett überfordert gewesen. Und dann haben wir den Jeremy gefunden und den Jeremy gesagt bei Feinheit. Und dann haben wir ein paar Jahre recht ernste, grössere Mobile-Games gemacht. Das ist wirklich early App Store. Wir haben es mit ganz wenig Aufwand mega Reichweite angekriegt. Lustigerweise hat das erste Projekt bunt finanziert, mega früh Meet the Street. Das sind wirklich Handy-Games, aber hohe Production Value. Ihr müsst euch vorstellen, Unity ist gerade rausgekommen und hat gerade boomt. Das heisst, du hast wirklich, wenn du am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort bist, Chance gepackt, hast du schon recht geile Production Values können machen. Aber hey, die Projekte sind teuer und auch, dass sich das lohnt für eine Agentur, ich kann das auch offen sagen, 150'000 Stutz aufwärts für so ein Projekt, darunter kannst du es nicht finanzieren, nicht machen. Und das heisst, wir haben ein Projekt pro Jahr gemacht, ich glaube so im 11, im 12, im 13. Und dann ist Feinheit in eine Krise gekommen, wir haben keinen Game-Auftrag mehr gehabt und dann habe ich gewusst, okay, shit, jetzt müssen wir irgendwie reagieren und dann haben wir den Game-Bereich abgesondert. Und gesagt, ja, den machen wir zu, aber ich habe es dazu mal schon mega genossen, mit dem Jeremy zu arbeiten. Und dann haben wir uns zusammen da wirklich viel Bier getrunken und gesagt, hey, was könnten wir als Showcase-Projekt machen, wenn wir würden selber einen Spin-Off machen. Und dann haben wir Blindflug gegründet und Blindflug heisst auch wegen Blindflug so, wie ich immer noch gesagt habe, du kannst in der Schweiz keine Gamefirma machen und das ist doch ein fucking Blindflug. Also nennen wir es doch Blindflug. Jeremy hat gesagt, aber wenn wir schon so ein Zeich machen, dann übertreiben wir auch gerade richtig, darum heisst es Blindflug Studios. Ich meine, wir sind zwei Leute gewesen, oder? Ja, also genau. Der Hauptaktionär heisst übrigens die Bruchpiloten. Okay, es ist ziemlich genau so gemeint gewesen. Wir haben den First Track mit den Leuten von Feinheit nebenbei fertig gemacht im 2013. Die Idee war, hey, also erstens hat mich das Thema von der Atombombe mega interessiert, aus politischen Gründen. Ich finde, so unsere Generation hat so die Gefahr von dem komplett vergessen. Der Obama hat dazu mal so auf das aufmerksam gemacht. Ich wollte einfach irgendetwas mit Sinn machen, ein Game mit Sinn. Und der Jeremy hat dann doch auch gefunden, das ist recht herausfordernd, das Game zu machen auf Mobile, wo du kannst die Welt schliessen und so. Und darum ist First Track entstanden. Ich meine, es ist das einzige Spiel, wo du nicht, wenn du spielst, kannst du es nicht gewinnen, weil du kannst einen Nuklearkrieg nicht gewinnen. Das war so ein bisschen der Cliffhanger gewesen. Wir haben dann mega mit Nordkorea so eine Guerilla-Kampagne gemacht. Wir haben behauptet, die nordkoreanische Botschaft hätte das bei uns in Auftrag gegeben, Feinheit. Weil das ein Geschenk von Kim an die Jugend. Und wir sind so auch an GDC gegangen. GDC-Leute haben das gar nicht lustig gefunden, auf dem Moment, wo die Presse anfangen anzuläuten hat.
GDC, das ist eine Konferenz, oder?
Genau, das ist die wichtigste Game-Entwickler-Messe. Und wir haben einfach mal behauptet, mit einer Pressemitteilung an 800 internationale Medienleute aus Nordkorea, jetzt an GDC gehen. In dem Moment, wo GDC-Leute Anfragen bekommen, stimmt das, dass Nordkorea GDC kommt, haben sie uns ziemlich böse getraut. Und ja, dann ist es dann halt fertig mit dem Media-Gag. Ja, das ist jetzt alles kein Scheiß. Mit das Veröffentlichen war es ein iPad-Spiel. Wir haben gedacht, das wird unser Showcase. Wir fliegen mal nicht anschauen, ob wir irgendeinen Deal machen können. Boah, das erste Mal für mich an die GDC. Wir steigen in den Flüger. 13 Stunden später landen wir in San Francisco. Auf dem Weg ins Hotel finde ich so, hey, wenn wir mal schauen, ob wir etwas verkauft haben. Ja, wir haben 3000 Stutz Umsatz gehabt. Also es ist irgendwie, das First Strike ist einfach, boom, durch die Decke. Dann sind wir direkt gut essen. Ich meine so, yes, Geld zum gut essen. Und ja, an dieser GDC ist das Game einfach mega gut angekommen. Und es hat sich einfach monstermäßig gut verkauft. Und dann ist es wie losgegangen mit First Strike. Apple hat es dann featuren. Global, dazumal war das noch ein Mega-Deal. Hat es dann nicht gemacht, weil der Putin wegen dem Ukraine-Konflikt wieder Raketen getestet hat und das Thema sozusagen gerade international wieder kam. Und so haben wir die Welle gekriegt. Ich meine, du magst dich erinnern, einen Artikel, wahrscheinlich, den du geschrieben hast. Es ist dann wirklich überall aufgepoppt. iPhone-Version gemacht.
Heißt eben genau, es werden im App Store genau. Geld so top.
Also halt ja. Prime-Werbespot mega ja. Highlighted und so.
Für gratis oder müsstest du die zahlen?
Fürs Featuring?
Ja.
Apple zahlst du nur für die Werbung und fürs Featuring zahlst du nicht.
Ah. Ja, da musst du einfach trainieren kommen, irgendwie. Aber genau, ja. Und dann, das heißt, First Strike, das war ein Erfolg gewesen. Und dann ist ja vermutlich wie so oft, oder, bei Game Studios, du lebst sozusagen von dem einen Game, das finanziert, wenn es gut läuft, dann geht es nächste.
Genau, es hat dann der Jeremy finanziert. Also das kann man auch so ein bisschen sagen, dass sie in den ersten zwei Jahren, glaube ich, 250 bis 300'000 Franken Umsatz. Wir haben dann können die Philomena Schwab als Praktikantin einstellen, ein paar Monate. Sie hat die grandiose Idee gehabt, auf YouTuber gehen. Ich habe gar noch nicht gewusst, was das ist. Wir sind uns dann nicht einig, wo ich bin zu blöd war, das zu begreifen. Ist auch sehr lustig. Dann ist sie und hat ihr eigenes Ding gegründet, was huere geil ist. Dann haben wir Tabea Iseli und den Frederik eingestellt. Und dann haben wir einen Auftrag gewonnen für ein Lehrmittel. Das haben wir auch machen. Also es war so ein bisschen so. Und dann haben wir uns gesagt, hey, und das ist vielleicht noch wichtig, ein bisschen zu verstehen, genau das, was du gesagt hast, Phil, wenn wir das One-Title-Studio sind, das einfach bekannt ist für First Strike, oder machen wir etwas anderes und probieren es in einem anderen Bereich. Und wir haben gefunden, hey, fuck it, man, sicher nicht sind wir ein First Strike-Studio, wir machen jetzt das nächste Spiel, das nichts mit dem zu tun hat, und machen Cloud Chasers, A Journey of Hope, das ist das Thema Flucht, Flüchtling, zu thematisieren, das ist uns mega wichtig seit 2014.
Aber es war schon dort klar, dass ihr eben nicht könnt, jetzt rein von den Einnahmen euch finanziert, um was Neues zu machen. Ihr seid immer noch angewiesen gewesen.
Nein, wir haben Cloud Chasers Journey of Hope mit den Einnahmen von First Strike finanziert.
Ah, das schon. Nur weil du vorher gesagt hast, wir haben ja gleich noch einen Auftrag.
Ah, den haben wir machen. Und das ist auch der Finance Mission, haben wir machen. Das ist das erste Game im Schweizer Lehrplan, offizielle Game im Schweizer Lehrplan. Okay. Die Krone musst du holen. Nein. Nein, es ist beides, es ist ein bisschen Stabilität, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Monsterauftrag gewesen oder so, aber doch auch cool und wir haben es wollen machen und wir haben den Auftrag auch gewonnen, also wir sind dafür verpflichtet gewesen, muss man ganz klar sagen. Und dann haben wir was haben wir, 150'000 Stutz ins Cloud Chasers gesteckt. Und zum Beispiel dazu erklären, es wäre wahrscheinlich businessmäßig clever gewesen, sofort die Steam-Version von First Strike zu machen, weil zum Beispiel im 14 ist Steam noch nicht so crowded gewesen. Indie-mäßig hätten wir mehr abgeholt, weil im 17 haben wir dann die Indie-Version gemacht und wir haben für unsere Überraschung, also ich meine, wer kauft das Mobile-Game auf Steam, doch relativ viele Kopien verkauft. Also das ist wirklich noch krass gewesen. Ja, Cloud Chasers. hat ein perfektes Timing gehabt, ist im Sommer 15 fertig geworden, Flüchtlingskrise explodiert. Ich meine, ich bin auf Medientour, ich bin eine Woche durch Europa geflogen. Ich habe jeden Tag alle halbe Stunde ein Interview gegeben. In Wien, in Berlin, in München, in Hamburg, in Paris, in London, so, oder? Also wirklich einfach in allen Medien. Es ist durch Decke medial. Spiegel, Zeit, Le Monde, bla bla bla, BBC etc. Und es ist gefeatured worden von Apple global in allen Stores. Und es hat nichts verkauft.
Was? Wirklich?
Ja. Es ist raubkopiert worden mit Cheesy. Es hat in der ersten Woche irgendwie 150'000 Spieler gehabt. Und da siehst du einfach, wie schnell sich der Markt schon dreht. Oder? Also etwa 18 Monate später ist die primäre Quellenhitze im Analytics in der Raubkopie gewesen, oder? Und das hast du 14 und 13 noch nicht gehabt, so krass für Premium Games. Und dort hat es komplett das Geschäftsmodell gedreht. Auf Free, auch Free-to-Play, das war mal das Erste, Premium war da gewesen. Und das Zweite war, ich zahle doch nicht für das Flüchtlingsgame. Monstermäßig viele Preise gewonnen, der deutsche Entwicklerpreis, also das beste deutsche Idee, das beste französische Indie-Game, also wirklich so alles abgeholt, das beste europäische Mobile-Game, alles abgeholt, aber verkauft nada.
Kopiert eigentlich vor allem Android dann.
Android, ja. Aber auch damals war iOS-Cracking recht gross gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr
alle Jailbreaking.
Ja, genau, Jailbreaking war damals noch ein Volkssport gewesen, nicht so wie heute.
Okay.
Ja, und dann. Und dann haben wir Erhard angefangen, aber sind de facto schon das erste Mal ziemlich am Ende gewesen. In meinem Leben hat es eine tragische Wendung. Meine Mutter ist gestorben. Ich habe ein klein Geld geerbt. Ich habe dann ziemlich unvernünftig das sämtliche Geld in den Blindflug gesteckt, weil plötzlich ich habe dann Blut geleckt. Mit dem Jeremy und dem Team. Und durch das ich selber investiert habe und weil wir Glück gehabt haben und mega coole Investoren. Ah, wir haben genau den Preis für das beste Schweizer IT-Startup gewonnen und mit der Visibilität, das sind dann doch schon auch 2-3 Millionen First-Track-Spieler gewesen, noch zum noch erklären, haben wir dann die erste Finanzierungsrunde können machen, 600'000 Stutz gesammelt und das Neue für mich war, sind alles in den nächsten Titel gesteckt. Nochmal etwas Neues, Erhard, A Tale of Broken Wings, was die Fortsetzungsgeschichte von Cloud Chasers ist, ein Shoot'em-up, ein Flügerspiel, am Jeremy seine Abschlussarbeit de facto umgesetzt ja, und dann recht lange an dem geschafft.
Genau, und dann eben dort, du hast aber gesagt, genau, vorher sind wir schon, ist es schon schwierig gewesen, weil eben nur weil wir viele Preise und Aufmerksamkeit allein lange offenbar nicht, oder? Und mit dem Erhard, dort ist dann irgendwie aber auch, eben du hast selber investiert, dann hast du aber noch irgendwie auch noch sonst Geld auftreiben können, aber das hat trotzdem nicht, das hat alles nicht
gelangt. Nein, wir sind etwa 600'000 Franken zusammengekommen. Das gibt dir doch, je nachdem, eben, wenn du noch nebenbei Einnahmen hast, so wie mit First Strike, und wenn du noch Einnahmen hast, mit Agenturarbeit, das hat uns dann doch 2 Jahre über die Runde gebracht, dass wir da recht müssen krüppeln für das. Aber wir haben können Erhard fertig machen und haben dann Erhard im 18. Jahr veröffentlicht. Ah, genau. Ihr habt uns auch noch ein Game finanziert. Das war auch sehr geil gewesen, ihr Steuerzahler. wir haben nämlich für das Reformationsjubiläum noch Reformat Z eingegeben. Und das war mega cool gewesen, zu machen. Und das ist auch gut auch. Es haben auch recht viele Leute gespielt. Also, wir haben jetzt das Game über Reformation gemacht, also über Kirche und Staat, wo in der Zukunft spielt. Das ist mit echten Geodaten aus Zürich. Das spielt in Zürich 100 Jahre. Das haben wir auch noch gemacht dazwischen. Genau. Ja.
Aber eben den Erhard, das ist den gleichen sind fast, das hast du geschrieben im Artikel, ich weiß nicht genau, welches Wort du gebraucht hast, aber einfach die sind wirklich fast pleite gegangen.
Ja, oder? Eben, es hat etwa 500'000 Stutz gekostet und es hat etwa 200 eingespielt oder 150 eingespielt. Also es ist einfach wirklich auch ziemlich flöten gegangen. Auch dort, wir haben auch recht die Presse bekommen. Wir haben dort sich ein Timing-Problem gemacht. Wir hätten das können. Wenn wir schneller gewesen wären, wären wir auf die Switch gekommen. Das wäre perfekt gewesen. Mit dem Switch-Launch, das haben wir so ein bisschen verpasst. Das war wirklich ein Fehler gewesen, aber man lernt dazu. Ja, dann sind wir auch de facto am Arsch gewesen. Und dann haben wir gesagt, hey, ja gut, mittlerweile haben irgendwie 9 Millionen Leute oder 8 Millionen Leute, ich mag mich nicht mehr genau erinnern, dazu mal First Track gespielt. Ich meine, in China gibt es Fanclubs und es geht ab wie die Decke. Also zum eine Dimension geben, First Track spielen jetzt, glaube ich, gerade etwa 500 Leute live. Und First Track hat jetzt jeden Tag zwischen 8.000 und 12.000 Spieler. Organisch. Wir geben keinen Franken für Werbung aus. Ja. Nichts, oder? Wir machen nichts für User Acquisition. Und das läuft und läuft und läuft. Ja. Ja. Es spielen jetzt 370 Leute First Track. Diese Woche haben 46.000 Leute First Track gespielt. Also die letzten 7 Tage.
Und dann ist eben das mit, dann ist Apple gekommen.
Nein. Dann haben wir natürlich gesagt, ja, Erhard, am Ende, wir haben noch 4 Monate Geld, was machen wir? Ja gut, machen wir ein neues First Track. Okay, machen wir das, was wir nie haben wollen machen. Wir haben nie wollen First Track Company sein. Und dann haben wir
First Strike 2.
Ja, genau.
Second Strike.
Ah, ja. Tiny Strike. Es ist schon mal lustig von der Namensgebung, finde ich, euch noch sagen. Ich meine, First Strike. Dann haben wir First Strike Final Hour, das ist dann wirklich die letzte Version. Dann haben wir First Strike Armageddon. Jetzt sind wir bei First Strike. First Strike Evolution. Wir suchen so die Namen, genau. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das First Strike. Alle schreien nach Multiplayer. Scheiß drauf, machen wir Multiplayer. Und dann haben wir gesagt, First Strike auf der Erde. Multiplayer auf der Erde, haben wir gerade ein Risiko erinnern und so. Unfair wegen der Karten. Das ist wirklich ein grosses Problem, oder? Die Erde gibt keine faire Multiplayer-Map. Machen wir alles im Weltraum neu, mit Bodeneinheiten und bla bla bla. Dann haben wir Stellar Commanders entwickelt, sind das gepitchen. Wir haben den GDC-Pitch gewonnen für den besten Pitch, also auch gegen internationale Konkurrenz durchgesetzt. Wir haben mega mit VCs verhandelt. Mit der ZKB, mit allen möglichen Investoren. Alle haben das immer in der letzten Mal Runde die Türen zugeknallt. Nein, das finanzieren wir nicht. Wir haben so viele User, es hat nicht gelangt. Aber irgendwann ist das Telefon von Apple gekommen und gesagt, man muss sagen, dann hat Apple an der GDC Darkade announced. Ich kann mich erinnern, Jeremy und ich haben einen langen GDC-Tag im Bett, im Hotelzimmer gelegen, beide so auf ihrem Bett. Und so, wie überleben wir das? Arcade wäre so cool, das nie. Ja, 2 Monate später haben wir den Vertrag unterschrieben.
Also eben, ihr habt zuerst offiziell von Apple Arcade gehört und erst nachher sind es gekommen. Also wie ist das gelaufen? Ist wirklich ein Telefon gekommen? Oder ist mal einfach ein Mail gekommen von Apple Agent XY? Wie läuft das? Oder darf man das nicht sagen?
Ich kann das vielleicht auch transparent und klar machen. Es gibt viele Sachen, die ich nicht kann sagen zum Apple Arcade. Ich bin noch grösser Apple-Fan, seit ich mit Apple zusammenarbeiten bei Apple Arcade. Das heisst, die werden nicht sehr differenzierte Meinung hören, aber ich kann auch einfach sagen, also das erzählen, was ich kann und zu Stopp sagen. Aber es ist erstens mal, es ist der fairste Deal. Mein Anwalt hat gesagt, wir hätten einen Vertrag gelesen, die 70 Seiten, und gesagt, ja, okay, that's it, das unterschreiben wir. und mein Anwalt ist wirklich ziemlich picky und ziemlich ein Korinther-Kacker und findet so, nein, das also alles genau machen und bla bla bla. Die haben viele so Deals gesehen. Also, Apple hat da mal einfach Teppich ausgerollt, kann man so sagen, hat mega fair gezahlt. Und es ist so gelaufen, dass tatsächlich durch die GDC-Pitch hat bei einem Znachtessen ein Berater von uns, einem Content-Einkäufer von Apple, gesagt, hey, es gibt da noch ein Studio in der Schweiz, die haben einen Titel, der fast fertig ist, schaut euch den mal an. Dann haben sie den angeschaut und der Typ hat vorher beim Apple-Redaktionsteam geschafft, also wo die Kuration macht, Simon, wo du vorher gefragt hast, der hat First Track kennt, ist ein Fan gewesen, hat gesagt, geil, was, die machen den neuen Titel, Multiplayer, Gibi! Und dann haben wir sofort können den Prototyp schicken. 10 Tage später haben wir die Verhandlungen abgeschlossen. Und wir haben müssen, das kann man sagen, das seht ihr ja, das muss ich nicht, also verrate ich nichts, wir müssen die Atombombe rausnehmen, es ist dann ein Space-Shooter geworden und es ist keine Atombombe-Game, wie Apple gesagt hat, hey, sorry Jungs, das geht nicht. Und wir haben das noch recht gekämpft, wir haben eine Message behalten, aber sie haben gefunden, Freunde, no way, ihr müsst das rausnehmen. Ja. By the way, heute kommt das Mega-Update raus auf Apple Arcade von Stellar Command, das ist ein Bombe-Update, das ist ein riesen Content-Update.
Kommt sie doch wieder die Atombombe?
Durch die Hintertür.
Ja, es ist Drake, genau.
Lass Bomben fallen.
Nein, und dann hat uns das Arsch geredet. Das ist im Artikel relativ gut. Und dann haben wir einfach das riesige Problem gehabt. Es war irgendwie Mai gewesen und wir für den September müssen ready sein. Und ich meine, ihr kennt das, wenn bei einem Schweizer Studio oder Schweizer sagt, hey, wir müssen am 1. September fertig sein, dann heisst das, wir sind am 1. September fertig. 70 andere Games haben es nicht geschafft, aber... Wir haben auch einen rechten Ruf dort jetzt, dass wir sind nicht mega erfolgreich, muss man sagen, auf der Arcade. Die Konkurrenz ist recht brutal und unser Game ist so in einer Nische. Und die Arcade ist nicht das, was unser Game ist. Also es ist so nicht so ein mega Match, aber wir sind dafür doch bei Apple bekannt, einfach on time zu liefern. Das sagen sie uns auch immer, cool. Sehr crazy und sehr gut und so. Ja.
Eben, gell, es gibt da so ein paar Informationen, aber so richtig konkret sagen, also es ist ja glaube ich auch nicht bei jedem gleich, oder das weiß ich nicht, aber weißt, du kannst jetzt nichts sagen, ob die, jetzt ist mal ein Fixbetrag, oder weißt, ob es Anteil gibt, an wie viel das gespielt wird, oder Playtime, ich glaube, das ist das, wo Google bei dem...
Also im Google Play Pass sind wir übrigens auch.
Eben, dort habe ich mal gehört, dort hängt es irgendwie mit der Zeit zusammen, ich glaube, das haben sie selber kommuniziert.
Ist auch nicht klar.
Ja, und das heisst, bei Apple Arcade kannst du jetzt nichts sagen, oder darfst du nichts sagen zum...
Ich kann es, glaube ich, sehr generell sagen, das habe ich ja, glaube ich, schon ein bisschen verraten, Apple macht die Produktionen möglich und Apple belohnt auch die Spiele, die erfolgreich sind. Wie, weiss ich übrigens auch nicht genau, es ist auch nicht relevant und nein, Details kann ich da nicht gehen. Okay. Aber ich kann wirklich einfach sagen, und das sage ich nicht, also ich schulde Apple nichts. Wir haben geliefert. Übrigens, der Mark hat Bodmer hat in der NZZ auch einen recht langen Artikel geschrieben, einen seitigen NZZ am Sonntag. Kann man vielleicht noch verlinken über die Geschichte. Es ist ein mega fairer Deal. Punkt.
Cool.
Und also, ich sage es mal so: Nach meinem Wissen hat kein Studio ein Risiko getragen in der Apple Arcade.
Also, ganz allgemein nicht. Also, ihr kommt raus mit euren Entwicklungskosten etc., dass der Deal funktioniert.
Ja.
Ich glaube, das ist wie bei Game Pass, oder? Das ist gerade das Gleiche.
Nein, das ist falsch. Nein, aber falsch informiert. Game Pass ist überhaupt nicht so.
Nein, weißt du, bei Game Pass weiss ich, die haben ganz unterschiedliche Deals mit allen, also mit diesen Studios. Die einen haben Fixgeld, die anderen haben Anteil. Und ich wollte nur sagen, dort, was man hört, die sind auch alle. Man hört auch nur Positives, dass die mit so einem Deal. Schon? Nein. Dann ist einfach das, was
also, ich will Microsoft überhaupt nicht bashen und Game Pass ist meiner Meinung nach für den Entwickler eine coole, also das ist eine Entwicklung, wo wir sowieso angehen, aber die Information habe ich nicht so. Game Pass zahlt auch sehr unterschiedlich und es kommt mega darauf an, was du für einen Titel hast. Ich weiß ja nicht, ob es bei Apple nicht auch so ist, also ich will das nicht behaupten, gell? Ich will das nicht vergleichen, ich will einfach sagen, ich habe dort auch Leute gehört. Und by the way, das ist verrate ich auch nicht, das habe ich auch nur aus der Presse, mit Apple sind auch nicht alle happy. Das hat mit dieser Strategie anderen zu tun. Es hat, glaube ich, ziemlich gerumort im Hintergrund. Ich kann einfach sagen, mit uns ist es nicht so gewesen. Und es ist mega cool, oder?
Okay, aber komm, wir sind eh schon lange dran, ich wollte schon lange mal überleiten. Also nicht, das war wirklich spannend gewesen, aber es geht ja darum, genau, die Schweizer, ich finde jetzt die Game-Szene, ich finde, wenn man so ein bisschen drin ist, wie du sowieso oder ich, oder dann ist die einem natürlich schon ein Begriff. Man kennt dann auch irgendwie die Games, die dort rauskommen. Und ich habe aber gleich den Eindruck, nicht ein Shutdown-Sein, aber einfach, wenn jetzt da, ich würde sagen, so den Durchschnitts-Gamer fragst, habe ich eben das Gefühl, der hat jetzt vielleicht ausser dem Landwirtschaftssimulator oder eben vielleicht noch Train Fever, wenn er ein Simulationsfan ist, dann kann er vermutlich keins nennen, oder? Und,
oder weiß nicht, wenn er es spielt, dass sie aus der Schweiz sind.
Das meine ich, genau.
By the way, genau, uns sind Schweizer Gamer auch relativ egal. Das kann man auch noch sagen, wenn man den Umsatz oder die Zahlen anschaut. Weil bei uns allen ist in den Interviews rausgekommen, oder der Schweizer Marktanteil ist.
Logisch.
2-3%. So und der Lokalpatriotismus haben wir ja einen Weg nicht. Das ist allgemein bei sämtlichen Kunst oder Medien so. In Island zahlst du mehr für einen isländischen Film schauen,
genau.
Und die Leute zahlen
es. Genau.
In der Schweiz kommt einfach gar niemand ins Kino.
Also wir haben auch Verkaufsstellen nicht. Ich meine, das ist das grosse Problem, oder? Also ich bin durchaus Fan davon, Steam zu zwingen, dass es ein Schweizer Fenster gibt, das immer auf der Frontseite ist. Das ist bei all diesen digitalen Kunstformen natürlich das Problem, oder? Das Lokale, dass es für die internationalen Konzerne kein Interesse gibt, das Lokale zu fördern oder ins Schaufenster zu stellen, wie sie mit dem Internationalen viel mehr Kohle machen, oder? Also sorry, wenn ich die unterbreche, aber das ist mega wichtig zu verstehen. Also, im Kino, bei den Kinoketten zum Beispiel, als Beispiel bei den Distributoren, wäre der Schweizer Film explizit gefördert und kommen dann auch Eintritt über. Oder das passiert bei allen digitalen Kunstformen nicht, also auch bei der Musik nicht, bei den Podcasts nicht, etc. Der einzige Weg ist, dass du die Algorithmen trickst und halt mehr Faves oder mehr Likes oder whatever hast und dann in den Algorithmen wieder raufkommst. Das können aber nur Plattformen wie SRG oder irgendwie Watson oder 20 Minuten schaffen, weil nur die hat die Reichweite selber an den Tisch bringen, um die Algorithmen zu knacken. Das ist mega wichtig zu verstehen. Und das ist das grösste Problem an der lokalen Kunst, oder lokal, also Umsatz mit lokaler Kunst zu generieren in jedem Genre. Und das ist ein Problem, wo monstermäßig ist. Oder? Und zum Beispiel darum unterstütze ich auch mega die Netflix-Gesetzgebung jetzt, die gerade durchs Parlament geht. Weil wenn Netflix selber muss 5% vom eigenen Geld in die Schweizer Produktionen stecken, dann werden es auch die bewerben und dann werden auch die Chancen haben, nachher Reichweite zu generieren. Und das ist so die Logik, wo man schnallen muss. Ja, sorry, schnell. Aber das ist, mega, also, mega wichtig. Ich würde gerne mehr Schweizerinnen zum Gamen bringen. Oder? Und ich würde, also ja. Aber es ist schon mit dem Michel Ziegler, der Modern gemacht hat, ist das zum Beispiel auch das Thema in meinem Interview. Das kann man unbedingt schauen. Es ist schon noch, also ist schon noch krass. Wenn so ein Game in der Schweiz nicht gespielt wird, oder? Und es
Und vor allem das Game, das eigentlich sehr mega so schweizerisch ist, oder?
Genau.
Es geht wirklich eigentlich um ein Alpendörfli oder so, wo irgendwie.
Also, wenn ich da nicht sagen darf, nicht nur, wir werden nicht mal um das gehen. Es ist auf Rätromanisch, es ist mehr der Schweizerisch, aber es ist einfach auch mega geil. Also, ich meine, es ist musst du irgendwie sagen, okay, wow, 7 Stunden, 20 Stutz von wegen Kino.
Ja.
Perfekt. Aber das weiß ja niemand, wo die Spiele wird spielen in der Schweiz, weil eben das niemand sieht auf diesen Plattformen. Oder? Also das ist schwieriger.
Aber genau, die Finanzierung, das ist ja, eben mit dem habt ihr ja selber immer zu kämpfen gehabt, wenn ihr nicht selber Geld gehabt habt von euch letzten Spiel. Und du hast auch gesagt, eben, dass wenn man versucht, Unterstützung zu bekommen in der Schweiz, dann da gibt es einfach irgendwie nichts. Es gibt nicht irgendwie einen grossen Publisher, der jetzt in der Schweiz ein Schweizer Publisher oder irgendwie Firmen, die da drin stecken. Und klar, könnte man sagen, ja gut, muss man es halt selber finanzieren, aber das ist ja einfach noch weniger, das ist ja noch schwieriger. Oder dann bist du das einmal Studio, also weißt du was.
Genau.
Wie beurteilst du da die Schweizer Szene? Was sind da die Schwierigkeiten?
Jetzt müssen wir halt irgendwie zusammen schnell abmachen, weil ich es auch spannend finde, mit euch über das zu reden, aber aus welcher Perspektive, dass wir reden und wieso, dass wir das wollen. Ah, oh, du hast ein Mathe. Das ist so gemein. Ich will auch so eins. ich muss Pause, ich muss eins holen. Nein, sorry, schnell. Wir müssen schauen, über was dass man redet und aus welcher Perspektive. Oder? Also aus der Sicht vom Gamer selber, oder? Ich spiele das Schweizer Spiel, um ganz ehrlich zu sein, die meisten, damit ich up-to-date bin. Und ich finde sie zum Teil mega geil, aber es gibt für mich auch keinen Grund extra. Ich bin kein Lokalpatriot, gehe Schweizer Spiel suchen und dann spielen. Ich spiele die nicht ab, weil ich das geil finde. Also man kann durchaus argumentieren, braucht es für Konsumentinnen und Konsumenten Schweizer Games oder nicht. Ich glaube, das müssen wir mega gut schauen, dass wir das nicht unterscheiden. Ich finde, es gibt volkswirtschaftlich und ich finde, es gibt aus kulturellen Gründen absolutes Interesse, das wir haben. Oder? Also Gamification, Games, Game-Kompetenz, das Zahl im 21. Jahrhundert ist überlebensnotwendig für eine Volkswirtschaft. Und das sage ich nicht, weil es gut tönt, sondern das kann ich euch beweisen. Es gibt wunderbare Artikel zu dem. Übrigens der Norbert Bolz, ein stockkonservativer Arschloch auf Twitter, man kann es nicht anders sagen, wirklich ein AfD-näher Vollidiot, hat aber ein abartig geiles Essay geschrieben, wirklich mega monstergeil, Homo Ludens 2.0, also wie wir von einer religiösen zu einer ökonomischen, zu einer spielerischen Gesellschaft transformieren und dass es im 21. Jahrhundert ums Gamen geht, in allen Bereichen des Lebens. Und dass digitale Gamesform sozusagen ja auch darum so wichtig ist. Ich kann euch sagen, wir leben ja immer noch im amerikanischen Zeitalter, oder? Und wenn es einen Übergang zum Chinesischen gibt, also auch einen kulturellen Transfer, einen Shift, dann wird das über Games laufen. Games ist Geopolitik, Games ist alles, oder? Also das wird unser gemeinsames Leben auf dem Planet maßgeblich, wenn nicht dominant prägen in den nächsten 100 Jahren. Und muss man das Know-how, das wir haben, im eigenen Land, meiner Meinung nach, alle geile meinst, Produkte werden Gamification drin haben. Alle.
So ein bisschen wie irgendwie Filmpropaganda etc. geprägt hat, wird das ist jetzt einfach das Game. Im letzten Jahrhundert ist jetzt das Game das in diesem Jahrhundert.
Ja, das ist einer von meinen Vorträgen, die ich sehr gerne halte. Oder Games als Propaganda. Also könnten wir jetzt eine weitere Stunde abnörden, absolut bei dir. 100% bei dir. Aber es geht nicht nur um Propaganda, es geht über einen Schritt weiter, weil Games sind ja nicht nur das Medium, wo du eins zu eins kommunizierst oder eins zu many kommunizierst, sondern du kannst auch die Leute mit einbinden. Das heisst, du kannst auch mobilisieren, du kannst auch eben ein Produkt besser machen. Es gibt so viele Beispiele, oder, also, wo das drin wird sein. Also bis zu Demokratie, Auseinandersetzung etc. Es wird alles gamifiziert, also garantiert. Anyway, jetzt habe ich ausgeholt. Also zum genau, sagen, das, für das ist Game-Industrie wichtig, oder?
Und jetzt, und es gibt aber trotzdem keine Förderung eigentlich, genau. Oder? Also, oder nur sehr, sehr
kleiner Rahmen. Es gibt keine Förderung. Die 150'000 Franken, die pro Helvetia Projektgelder verteilt im Jahr, das ist keine Förderung. Das ist Anschub, es gibt die Teams, die aus den Unis kommen, die erste Chance, das ist mega wichtig, das ist, die machen grossartig, aber das ist keine Förderung. Die Animationsfilmer kommen für ihre Verbandsarbeit 150'000 Stutz über.
Ja.
Also das ist Dimension. Ein Animationsfilm ist, ich liebe es, aber also,
es kostet natürlich eben ähnlich viel, oder? So einen Animationsfilm zu machen, hat noch viel grössere Nischen eigentlich. Weißt, ich habe lange beim Fantasch mitgearbeitet und so das Ganze mitbekommen. Und ich finde es ja immer lässig, wenn dann nach einer 2-3 Schweizer auch in der Industrie irgendwie Fuß fassen.
Simon, grossartig, der Otto. By the way,
ja, genau,
als Beispiel. Ja, genau.
Simon Otto. Es ist schon krass, oder? Und auch für so eine kleine Nische und so. Und natürlich braucht das viel Geld, weil da gibt es Leute, die, ich meine, irgendwie, die zeichnen irgendwie mit Wasserfarbe 5 Jahre lang auf etwas drauf und am Schluss kommt ein 2-minütiger sensationeller Film raus, oder? Das kostet Mengen an Geld und so. Und dann finde ich es aber irgendwie noch ein bisschen weird, dass man, obwohl man mal probiert hat und vor, ich glaube, über 10 Jahren schon Pro Helvetia irgendwie ein Boot geholt hat, um ein bisschen Geld da zu sprechen, immer noch so mit angezogener Handbremse und vorsichtig mit dem umgeht. Aber ich glaube, das ist halt wirklich ein Diskurs, wo man wo in der Schweiz dauert alles immer ein bisschen länger und dass jetzt Games mal als Kunst angesehen werden, ist schon mal ist gut, ist easy, aber ich meine, weißt, wir haben noch keine Homo-Ehe und so. Fingers crossed, gleich, aber das dauert einfach vielleicht einfach noch mal ein bisschen länger als in anderen Ländern.
Genau.
Aber das ist das Problem, wo du auch, oder ich glaube, Philomena hat auch gesagt, verliert einfach die Schweiz den Anschluss, wenn man jetzt, wenn da einfach nichts passiert und alle auf sich
reingestellt sind. Sie wollen mal 2 Küsse auf die Backe geben und dann weitermachen. Das ist genau der Punkt. Aber es ist genau der Punkt. Und jetzt, bei den Games kann man auch sagen, wir sind jetzt blöd gewesen, als Industrie genug laut sein, oder? Um das einfordern. Aber das machen wir jetzt. Also es ist ein Teil, wie soll sich die Reihe machen, wie soll sich der mega lange Artikel über Gameförderung nächste Woche publizieren. Ich habe mir sehr Mühe, ein Modell auszuschaffen. Wirklich lang, selber sehr viel Energie drin investiert. Und einfach ganz schnell zum Erklären, ich bin zum Beispiel der Meinung, Games haben die Chance, das Geld zurückzuspielen. Das Geld soll zurück und stark gehen. Ja, nicht falsch verstanden. Wir brauchen nicht Almosen, um unsere Kunst zu machen. Wir brauchen eine Risikominimierung, um in diesem Land eine Industrie aufzubauen, die wirklich Zukunft hat. That's the point. Und das seht ihr in diesen Artikeln, es verausgaben sich alle in diesen Interviews. Ich meine, Michel hat 7 Jahre am Mondern geschafft und maximal 3'000 Stutz im Monat gelebt mit dem Ding.
Das ist
krass. Er ist am Ende auspowered. Ich meine, ich kann euch auch sagen, auch bei uns, nach jeder Produktion, du bist so ausgekotzt. Und du trägst noch das volle finanzielle Risiko. Und irgendwann haben wir geholfen, irgendwann hast du Familie, dann machst du das nicht mehr. Und dann geht es nicht weiter. Und das ist das Problem, dann entsteht auch nichts in der Schweiz. Oder? Und wenn aus jeder Generation nur ein Studio überlebt, dann gibt es einfach alle 10 Jahre ein Studio. Toll, die haben dann eine gute Produktion, 2 gute Produktionen. Ich meine, du hast schon gesagt, Train Fever, grossartig, mega geil. Ich meine, das hat dann, glaube ich, auch finanziell recht geklappt. Aber das ist ein Single-Title-Studio, das machst du auch nicht 20 Jahre lang, oder? Also,
ja,
und ob die Transition schaffen, ob sie machen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder, aber also das ist dann, wir haben andere Probleme. Das heisst, wir schaffen es nicht die Breite oder wir schaffen es nicht die Strukturen, also sprich Organismen, Teams zu bauen, wo mehrere Dinge ausschaffen, wo dann können andere auch finanzieren by the way. Das ist das, was in anderen Ländern passiert. Wenn du mal einmal eine fette Produktion machst, kannst du vielleicht auch mal 2-3 anderen helfen. Und wo ist das Risiko? Um noch schnell auf den Punkt, wo das Risiko ist, du musst können Prototypen bauen, Vertical Slides bauen, also ein Teil von einem Game und der, mit dem kannst du nachher international Geld suchen. Wo auch immer, Publisher, grosse Firmen etc. Und wenn du das alles musst selber finanzieren, oder? Also dann ist es monstermäßig schwierig, oder? Weil du weißt nicht, ob du die kannst verkaufen, oder? Also das heisst, die Teams, die schon mal etwas rausgebracht haben, die Teams, die schon mal etwas geleistet haben, die eigentlich bewiesen haben, dass sie es können, denen sollte man das Risiko minimieren, ihre nächste Produktion so auf die Beine zu stellen, dass sie wirklich fett sind. Denen sollte man die Chance geben, zwischen 1 und 2 Millionen Produktionsbudget aufzutreiben. Von wo auch immer, oder?
Also, ja, also Staat das ist so oder Banken oder Venture genau, Capital genau, oder genau, was auch immer.
Genau.
Ja.
Ja, ganz genau. Und dann, wenn die Produktionen funktionieren, dann kann man das Geld ja wieder zurückgeben. Also das ist überhaupt kein Problem. Also das finde ich, das ist das Mindeste, was man dann machen könnte, oder? Oder eben andere finanzieren. Und das gibt auch eine Chance. Und das gibt auch so eine Chance. Das ist wirklich auch so in der Logik, weil wir so einen globalen Markt haben, müsst ihr euch vorstellen, wenn eine Produktion mal funktioniert, und das sind wenige, aber trotzdem Steam Charts dann ganz durch die Decke. Und zwar richtig durch die Decke. Ja.
Hat man gesehen, meine, irgendwie Valheim jetzt, das sind ja irgendwie nur eine Handvoll Leute irgendwie und die haben jetzt
6, glaub, einfach 7, oder?
Ja, ja, irgendwie so. Ja, auf einem vergleichbaren Szenario, ich glaube aus Schweden oder so. Es gibt sicher.
Aber die gibt es noch. Aber das ist ja gerade, ich finde, gut, ich weiss, dass die davon profitiert haben, aber Schweden ist natürlich mittlerweile
ja, sicher.
Auch für Game Studios ein populärer Platz. Ich glaube, die werden auch.
Ja, Paradox Interactive und so ist dort, ich glaube. Also,
ja, DICE ist dort. So, ja. Aber hast, und Sandra, wo du, ich weiss nicht,
es ein paar hundert Millionen Förderer in den nordischen Ländern sehr gezielt die letzten 15 Jahre.
Ah, ist das so? Okay, ja, und, eben. Und die funktioniert. Also eben, das funktioniert. Ich meine, die werden jetzt können zurück, doppelt und dreifach können zurückzahlen, oder?
16-fach und 20-fach Steuereinnahmen, ja. Irgendwie so. Das ist die Dimension.
Und, gell, eben, apropos Steuern, das ist ja der andere Punkt. Das ist ja das, wo an vielen Orten, wie, glaube Montreal und so, dort wirst du natürlich kommen jetzt wieder Steuern natürlich entgegen, oder? Also
ja,
so wird
das ist ein Schweizer Modell, das relevant ist, oder? Weil die Steuern so tief sind. Das ist ja der grosse Vorteil, wieso zum Beispiel auch ganz viele Gamefirmen in der Schweiz ihre Einnahmen versteuern. Also so von diesen internationalen Grossen. Da bin ich persönlich nicht so Fan davon. Wir haben ganz viele Steuerflüchtlinge. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst im Game-Bereich. Miniclip ist da, Tilting Point kommt jetzt da an. Zug ist sehr beliebt bei Gamefirmen als Headquarter, zum Gewinn an verschieben und bla bla bla. Aber also das Modell von der Steuererleichterung, das ist in den Ländern interessant. Also dort in Kanada werden die Steuern erlassen und vorgeschoben und dort wird der Sozialkasse geschossen. Also du musst sozusagen die SVA und so nicht zahlen als Arbeitgeber. Erst dann, wenn die Einnahme gemacht ist. Und das ist ein Modell, um sozusagen, wenn der Staat oder wenn die Produktion schon eine Kiste hat, die weitere Kiste oder die weitere Million von privat attraktiver zu machen, oder? Also an dem Punkt sind wir gar noch nicht, wo wir so ein Modell brauchen.
Ja,
wir sind eigentlich noch eins weiter vorne. Und zum schnell sagen, dass wir in dem Artikel auch mega gut beschreiben, da haben wir auch Recherche dazu gemacht, das sehen wir dann mega gut. In Deutschland wird die Prototypen und die Vertical Slice Förderung schon viel besser gemacht. Und es gibt zum Beispiel Freunde von uns, Maschinenmensch in Berlin, Curious Expedition, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mega geile Games, 1 und 2, die sind vom Mediaboard gefördert worden. Und das Mediaboard hat ihnen, glaube ich, 200'000 Euro gegeben für die erste Produktion. Und das haben sie dann auch wieder müssen zurückzahlen, oder? Und sie haben für sie immer gesagt, ja, wir sind die Ersten, die es zurückgezahlt haben. Dann nach irgendwie 10 Produktionen sind sie die Ersten, die das Geld zurückgezahlt haben.
Krass.
Und das ist ja, also eben, der Staat fördert ja ganz viel anders. Auch, oder? Also ich glaube, mein Beispiel ist glaube immer die Ems Chemie. Kommt, glaube ich, 3,5 Millionen vom Staat über pro Jahr. Förderung.
Nein, das ist nicht wahr. Wirklich?
Ja, doch, ja, Nachhaltigkeitsförderung. Ja, aber
also, weißt du, einen Scheiß macht da die Martuno Bloch
in die
Whole Hand, oder was?
Aber nur zum Sagen, ja, Martuno Bloch, glaube ich, tut mich bitte nicht darauf behaften, es ist ein namhaft, ich weiß nicht, ob er wiederkehrend ist, aber es geht zum ökologischen Umstieg, und so. Also,
das überrascht mich nicht.
Nur so zum Sagen, wo wir überall unterstützen. Es gibt ganz viele Industrien, die würden gar nicht entstehen. Also es war immer so, die Industrieförderung, die entsteht nicht, wenn das Risiko mitigiert wird oder das Risiko getragen wird von gewissen Leuten. Die Frage ist, wie kommt es zurück?
Das ist bei der ETH, ich war so ein Incubator mal von der ETH, weil es mich interessiert hat, das ist die Planted Chicken und so, weiß nicht, ob die kennen, da, wo so ein bisschen aus Erbsenprotein machen, die quasi veganes Chicken. Und die sicher sind natürlich, das ist das Posterchild von denen und so, und die haben natürlich Die haben aber mega Anschub gehabt von der ETH, und zwar Hunderttausende von Franken. Gell? Also das ist wirklich, die haben können ihre Räumlichkeiten brauchen. Eben, auch nicht darauf behaften, vielleicht gehört ja dann jemand von denen, weil, und sagt dann, hey, so ist es nicht gewesen. Aber also, so wie ich mich daran erinnern mag, sind das wirklich ein paar Hunderttausend Franken gewesen, die einfach mal vorgeschossen worden sind. Nachher haben sie dann, wenn der erst einmal ins Rollen kommt, dann kommst du natürlich dann schon irgendwie Anschubfinanzierung, auch durch Venture Capital und so. Das ist jetzt mittlerweile im Millionenbereich, aber es funktioniert eben dann. Aber ohne so die Initialzündung, wo vier Leute halt dann nachher das Chicken irgendwie irgendwo an der ETH oben produzieren und in Kleinstmengen irgendwie auf eine Roadshow gehen, ohne das hätten die das auch nicht geschafft. Und dort ist natürlich klar, bei der ETH, das ist, die Leute können ein bisschen eher auf der Straße als jetzt in so einem Kunstbereich.
Also der KTI, das Innovationsprogramm vom Bund hat 450 Millionen im Jahr. Es heisst nicht mehr KTI, KTI, es heisst jetzt, glaube ich, InnoSwiss. Und wir Gamefirmen haben es aufgegeben, wortwörtlich aufgegeben, dieses Projekt einzugeben, weil sie es nicht checken. Es tut mir leid, das ist das, was ich gesagt habe. Ich bin mir ein bisschen unkoppelt. Michaela im Interview bringt es auf den Punkt. Sie haben bei InnoSwiss vor Pokémon Go, vor Niantic etwas Ähnliches eingegeben und sie haben es nicht geschnallt. Sorry, es tut mir leid. InnoSwiss hat es einfach nicht geschnallt. Und dann kommen sie mit, es ist nicht förderungswürdig und oh, es ist nicht patentierbar und Bullshit, oder? Es ist einfach so. Also in der Schweiz gibt es auch nicht, wie soll ich sagen, ich muss da muss ein bisschen sauer werden. Es gibt einfach auch viele andere Bereiche, die nicht wollen, dann Game-Sachen unterstützen, oder? Also wo dann eben irgendwie finden, das Gaming-Zeug und so. Ich meine, du hast es vorher gesagt, Simon, ja, wir sind ein bisschen hinten drin. Ja, es ist auch, also ja, auch kein Wille da. Wir könnten nämlich auch so Sachen machen. Wahrscheinlich werden die mir jetzt alle über das Maul fahren und sagen, jetzt, wir haben kein Projekt mehr und so. Ja, es gibt, glaube ich, auch niemand mehr diese Projekte. So. Aber ja, also wir machen das ganz bewusst in ganz vielen Industrien. Ein paar hunderttausend Franken ist nichts, oder? Für
ein Startup. Macht das ganze Ausland macht es. Also weißt irgendwie, du hast ja die Beispiele genannt. Und das ist ja wirklich fängst von irgendwie Skandinavien, Belgien zu Polen, oder? Wird irgendwie unterstützt die lokale Game-Branche.
Ich habe in meinem Artikel eine riesen Liste. Ich kann nur noch eins sagen, sorry, Phil, wenn ich da drin rede. Aber dann ist einfach so: Post-Brexit, 60 Millionen Pfund sind in England auf dem Ding für 5 Jahre. Einfach nur zusätzlich zu dem, was sie schon machen. Channel 4 BBC, also Fernsehen, ist einer der wichtigsten und besten Co-Produzenten von Videospielen in England. Mega, man hat fast einen Deal bekommen. oder? mit First Strike.
Aber wirklich
Channel,
krass.
Ja, mit Channel 4. Also, es ist so. Nur schon das. Also, oder auch die SRG. Wir haben mit auch schon Leute, die dort Kontakt gehabt. Ja, wir dürfen nicht Games und so. Aber ihr dürft irgendwelche blöde Jass-Sendungen so produzieren. und irgendwelche, jenseits, ich meine, die Fernsehproduktionen, was die auch Geld kostet. Aber Games, schwierig. Das stimmt auch nicht ganz. Sie haben gewisse Sachen auch mitfinanziert. Ja, zum Teil Kids als Beispiel, wo es einen Film dazu hat. Ist der SRF nach meinem Wissen auch Geldgeber gewesen.
Ja, gut, schade. Also, wir sind schon recht lang dran, aber ich glaube, ich finde, das Thema kommt halt immer wieder, oder? Irgendwie. Es gibt Schweizer Erfolgsbeispiele, es wird immer mehr, aber ich finde immer noch, es sind insgesamt halt wenig und eben jeder kämpft sich halt so durch, oder? Und ich glaube auch, dass das wäre, also ich finde es, was auch nicht. Logisch braucht es nicht. Du kannst argumentieren, es braucht es, aber viele sagen natürlich, echt, es braucht es dann auch nicht. Ich sage aber, oder? Das wird das Argument sein. Es muss halt jeder für sich selber schauen, aber eben, es ist halt wirklich so, anderen Orten fließt das Geld und ich weiß auch nicht, kulturell wäre das halt geil, oder? Und irgendwie.
Es macht auch wirtschaftlich Sinn.
Man sieht, was jetzt schon möglich ist.
Aus mehreren Sinn, kulturell, wirtschaftlich. Ich kann auch sagen, es ist auch nicht ganz verständlich für mich. Wir bilden ja mega gute Leute aus. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder ob ihr das glaubt, aber es ist wirklich so, ZHDK und HED in Genf bildet im europäischen Vergleich fast die besten Game Designer aus.
Krass.
Ja, also es ist wirklich kompetitiv, das sage ich nicht. Ich habe dort nicht studiert, ich habe zwar viele Leute von dort angestellt, aber es ist ein sehr guter Studiengang. Es kommen in der Schweiz zwischen 25 und 40 Game Designerinnen im Jahr raus. Die wenigsten finden einen Job und die anderen müssen sich so durchbeissen, schauen die Interview an, alles riskieren. Das machen einfach nicht alle und das funktioniert nicht. Also, wir geben Unsummen für die Ausbildung von diesen Leuten aus. Wir geben ja mehr als 1 Million wahrscheinlich pro Jahr für die Studiengänge aus, aber wir wollen nichts daraus machen.
Ja, das eben, es ist einfach nicht zu Ende gedacht. Aber du, eben, vielleicht tut sich ja jetzt etwas, oder? Mit Fördergeldern und so. Ich verlinke sicher deine Artikel, die du dazu geschrieben hast. Auf jeden Fall.
Vor allem die Interviews, wenn ich sagen darf. Also die Interviews mit den vier anderen Studios, mit dem Michel, wo man da macht, mit der Tabea von Stardust, mit dem Goran von Okomotive, wo Far gemacht hat, und der Michela von Psychoforge, wo Arafin baut, mit ihren Leuten. Das sind so vier Geschichten, die seht ihr in allen Dimensionen. Also die einen brutal erfolgreich international, eben Far, weit über 300'000 Einheiten verkauft. Also wirklich, das ist dann ein Indie-Hit, kann man so sagen, im internationalen Vergleich. Und was dann die Realitäten sind. Also sie reden alle sehr offen mit mir. Und es gibt noch eine andere Perspektive als Blindflug, wo glaube ich, schon eine andere Geschichte ist. Wir sind so ein bisschen stabiler, weniger. Wir machen auch eben Auftragsarbeit. Wir haben Investoren reingeholt, etc. Also ich glaube, die anderen vier Gespräche sind sehr interessant für die, was interessiert, um einen Einblick zu bekommen und Perspektive zu sehen, was heisst das, in der Schweiz Games zu machen. Und sie haben alle wirklich sehr untypisch, sehr viel Leidenschaft und grosse Ziele. Also sie sind auch mega ehrgeizig. Und da sieht man, was es braucht.
Ja, super. Ich habe auch schon 3. Ich habe noch nicht alle ganz gelassen. Für das habe ich zu wenig Zeit gehabt. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Verlinke ich. Moritz, danke vielmals, dass du mitgemacht hast. Es war sehr spannend gewesen. Und dann bin ich gespannt, auch, was denn von euch als nächstes kommt. Ich bin Abonnent bei Apple Arcade und dann erwarte ich dir viele, viele Updates.
Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Und es war interessant gewesen. Genau, spielt Schweizer Spiel. Und spielt bitte Stellar Commanders auf Apple Arcade. Heute kommt das grosse neue Update raus.
Grossartig. Danke. Also, in dem Fall, danke auch fürs Zuhören und tschüss miteinander.
Ciao zusammen.